Es geht los, Stevenio erzählt ein paar Anekdoten. Und nachher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt seinen Senf dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur der liebe Gott. Ich wünsch dir viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts. Und herzlich willkommen zu Stevenio Talks.
Moin, liebe Leute, ich bin's, Stevenio. Samstagabend, 17 Uhr. Ja, stockduster hier in Tankstedt, Schleswig-Holstein, meine Lieben. Ich chill. Gucke auch noch auf den Reiterhof hoch. Ihr wisst ja, ich sitze immer in meinem kleinen Kellerbüro. Ja, so richtig Keller ist es ja nicht. Parterre. Ja, ich kann immer noch hochgucken. Ihr habt ja mein Home-Vlog gesehen. Ich könnte jetzt hier die Jalousie runterfallen lassen, oder wie immer man das nennt. Mache ich auch immer abends, weil ich immer so ein bisschen Schiss habe, dass hier eingebrochen wird. Ist ja nur eine Scheibe. Und ja, gibt es hier viel zu holen? Ich denke nicht. Aber trotzdem, ja, weiß ich auch nicht. Ein paar durchaus nicht so günstige Technikgeräte habe ich ja hier stehen. Von daher fahre ich das immer runter jeden Abend. Aber jetzt, ja, ich sage einfach Suck Live. Sitze hier und guck hoch. Und ja, es ist jetzt 17 Uhr. Obwohl die Tage jetzt ja zum Glück wieder länger werden, ist es immer noch um 16 Uhr stockduster. Habe auch einen kleinen Stresstag hinter mir und noch vor mir. Ich bin ja immer noch ein umsorgender Papa, der sich um seine Frau kümmert. Und ich habe heute schon 1000 Kleinigkeiten gemacht. Altpapier weggebracht, Staub gesaugt, Wäsche aufgehängt, Geschirrspüler ausgeräumt, Vogelfutter nachgeführt, Kacke, Windelbeutel weggemacht. Das muss ich jeden Tag machen, ne? Jeden Tag sind diese scheiß Mini-Papierkörbe. Wir haben so ein IKEA-System an unserem Wickeltisch und da ist so ein Plastik-Mini-Papierkorb oben angebracht, wo dann meine Freundin nach dem Windelwechsel immer die Windel direkt reinfeuern kann. Und da passt so wenig rein, dass ich gefühlt jeden Tag diese scheiß Windelbeutel austauschen muss. Das mache ich natürlich gerne. Aber ja, es ist schon, Kleinvieh macht auch Mist, ne? Und wir hatten diesmal wirklich eine ganz, ganz unruhige Nacht. Ist momentan echt so ein bisschen so, dass ja, ich meiner Freundin da nicht so richtig helfen kann, ne? Weil wenn sie stillt, dann stillt sie. Und aber das war gefühlt diese Nacht echt anstrengend. Er wollte nicht so richtig einschlafen. Meine Freundin war irgendwie so 3 Stunden in der Nacht hintereinander wach, weil er nicht einschlafen konnte und wollte und immer wieder gestillt werden wollte. Ja, es ist halt anstrengend, aber das gehört halt irgendwie dazu. Jetzt gerade hat meine Freundin noch, darf ich gar nicht erzählen, hat irgendwie noch so Schmerzen in der Brust und hat Schüttelfrost und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt gerade Schiss, dass sie eine Brustentzündung hat. Müssen vielleicht noch gleich irgendwie zum Notarzt oder ins Krankenhaus oder so fahren, je nachdem, wie sich das entwickelt. Irgendwas ist immer, ich sag's euch. Ja, so Kleinigkeiten. Aber im Prinzip läuft alles super. Wir sind total glücklich. Ja, wenn man Papa ist, dann wird man überall geliebt. Kleines Beispiel. Sorry, Leute, dass ich gehe, aber ich habe auch nicht so viel geschlafen. Ich habe gestern noch die Wiederholung vom Dschungelcamp Einzug angeguckt. Die Sendung ging ja wieder ein bisschen länger, der Stream gestern Abend, reden wir gleich noch drüber. Und danach habe ich dann reingeschaltet, so um 1:30 oder so. Es ging ja noch bis 4. Und ja, habe das dann noch zu Ende geguckt. Das war natürlich auch wieder fahrlässig bis 4, ne? Wenn dann um 6:00, 7:00 schon wieder Alarm ist. Naja, es ist, wie es ist. Aber ich war gerade bei, wenn man junger Papa ist, gerade Babykräter lieben einen alle. Das ist ganz spannend. Nicht nur bei Mama ist das so, sondern auch bei dem Papa. Beispiel, ich stehe gestern am Fischstand. Wir haben da bei uns bei Edeka so einen kleinen Wagen, der da immer freitags vorfährt. Ich stehe da irgendwie, da kommt eine junge Mutter mit ihren 2 Kindern vorbei. Das eine auch irgendwie noch im Säuglings- oder im Babyalter, vielleicht so ein Jahr oder so. Dann ist man ja Säuglingalter, das ist glaube ich nicht mehr. Aber noch so ein Baby irgendwie und guckt mich an und sagt, Papa. Früher hätte ich gesagt, ja, nicht, dass ich wüsste, so. Vielleicht war ich betrunken, man weiß es nicht. Und die Mama grinste dann und sagte, nein, 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 nein. Ich sagte, doch, stimmt schon. Ich bin gerade junger Papa, irgendwie vor ein paar Wochen erst. Weißt du, und dann himmeln einen alle um einen rum an, irgendwie. Und die Mutter lachte dann ganz herzlich und sagte, herzlichen Glückwunsch. Und die Käsetheke-Dame, ja, Käsetheke nur ohne Käse, Dame sagt dann auch gleich, herzlichen Glückwunsch, oh, das sieht man noch an, sie sehen so glücklich aus. Das ist so lustig, das ist immer so ein Eisbrecher und wenn Leute hören, dass man gerade Vater geworden ist, dann lieben sie einen sofort, das ist geil. Und wenn ich noch mehr geliebt werden will, muss ich einfach nur Fotos rausziehen, mein Handy zeigen, dann bin ich immer der Superstar, das ist ganz krass. Auch bei uns im Kollegium, ein paar Babybilder, ne, und schon, ja, schon hast du eine Traube um dich rum und alle wollen die Fotos hier angucken, das ist ganz spannend, ne. Ja, ansonsten, ihr Lieben, ach, keine Ahnung, warum bin ich denn so müde? Ja, ich habe gerade vor ein paar Minuten die Gästestunde mit Edo aufgezeichnet. Edo ist heute im Podcast zu Gast und es war wieder super, super interessant. Was der Typ immer zu erzählen hat, ist einfach, einer der interessantesten und ich sag's immer wieder, das ist kein Arschgekrieche, einer der interessantesten und kompetentesten Menschen, die ich eigentlich in dem Bereich Technik, Computer, Nerdtum eigentlich kenne irgendwie. Also werdet ihr auch gleich wieder raushören. Ich muss euch gleich vorwarnen. Ich habe ja letzte Woche um einen TS-Server gebeten. Mir hat der Alex auch Zugangsdaten geschickt und noch jemand anders. Ich habe mich dann jetzt hier für den Alex entschieden. Wollte das heute dann testen und mit dem Edu das aufnehmen. Dann war ich da drauf. Er hat extra einen Channel für mich aufgemacht. Also hat sich mega Mühe gemacht. Vielen Dank dafür nochmal, lieber Alex. Aber er hatte irgendwie einen falschen oder schlechten Codec eingestellt und die Qualität war so unterirdisch. Vor allem, wenn man so Discord gewohnt ist, ne? Und wir haben dann irgendwie alle Channels auf dem Server durchprobiert und einer war dann noch so halbwegs okay. Ihr Lieben, seid bitte nicht traurig. Ich weiß, ich habe oft Soundprobleme. Es ist aber wirklich so, dass ich habe ja wirklich ein Top-Mikro, ne? Ich habe das Rode Procaster-Ding und ihr hört es ja jetzt, ne? Wo ich das mit meinem Adobe Audition mit der vernünftigen Software aufnehme, da klingt es klar und super. Aber auf dem TS gibt es immer Probleme. Das heißt, ich habe gerade den Mitchell wieder angehört. Edu klingt nicht so gut. Woran es ganz genau liegt, weiß ich auch nicht. Ob es wieder am TS lag und so weiter. Ich klinge okay, aber ich kratze wieder. Ich weiß auch nicht, warum ich immer, wenn ich meinen Procaster im TS aufnehme, so kratze. Und auch nur manchmal. Das ist ganz komisch. Also am Anfang ist es wieder ein bisschen kratzen, dann hört es wieder auf und irgendwie ist das alles komisch. Ich habe jetzt extra auch die neueste Teamspeak-Version runtergeladen, weil wir jetzt ja einen neuen Server haben, aber immer noch gibt es diese kleinen Probleme. Keine Ahnung. Nächstes Mal werde ich es mal noch weiter weg tun und so weiter. Ich habe auch gerade reingehört, es ist erträglich. Es ist jetzt nicht gut. Es ist, sagen wir mal, maximal okay. Maximal. Eher drunter. Aber vielleicht hört ihr trotzdem rein. Es lohnt sich einfach allein schon wegen Edu. Es ging heute um die Themen Cloud Gaming, was mega interessant war. Und natürlich um Krypto und ja, auch ein bisschen um Computerspiele. Edu zockt auch wieder fleißig. Lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören nachher. Aber wie gesagt, jetzt schon mal kleine Entschuldigung, die Audioqualität ist nicht besonders. So. Falls ihr da eine bessere Lösung habt, dass ihr sagt, Krümmer, warum machst du es nicht so und so? Ich könnte es natürlich über Discord einfach machen und dann mit irgendeiner Software aufzeichnen. Aber erfahrungsgemäß, keine Ahnung, mit OBS oder so, erfahrungsgemäß ist die Qualität auch nicht viel besser, finde ich persönlich. Von daher, ich habe ja über Jahre ja keine Probleme gehabt mit TeamSpeak. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so Probleme macht, meine Lieben. Ich weiß es einfach nicht. Naja. Ja, ansonsten, an diesem Wochenende, ich habe es gerade schon angedeutet, ist eigentlich ein cooles Wochenende, wenn nicht Bundesliga wäre. Die Bundesliga fängt erst nächste Woche wieder an. Freue mich übrigens auch sehr drauf. Wir werden ein neues Tippspiel machen, weil wir bei bundesliga.de so unglücklich sind, weil die das Tippsystem eine ziemliche Katastrophe ist. Das habe ich ja schon oft hier gerantet. Ich habe da mal so einige Community mit dir gefragt, die haben alle gesagt, nee, uns gefällt das auch nicht, wir wollen auch wechseln. Das heißt, ich werde da in der Woche einen Blogantrag zu machen, dass wir, mal gucken, denke ich, Kicker oder so, zu einem vernünftigen System wieder wechseln. Und ja. Und nächste Woche fängt natürlich auch das Revival von Klingbeil gegen Krömer an, ne? Da werde ich also gegen den SPD-Generalsekretär tippen und diesmal natürlich haushoch gewinnen, hoffentlich. Ich habe in der Hinrunde nicht gut getippt, wirklich nicht gut. Ich bin, glaube ich, nur 20. oder so. Von daher muss ich mich steigern, Rückrunde. Ich habe wirklich nicht gut getippt. Seit langer, langer Zeit mal so weit hinten. Normalerweise bin ich beim Tippspiel immer unter den Top 5. Weil ich kann eigentlich tippen. Ich werde mir gegen Klingbeil noch mehr Mühe geben. Wie kam ich jetzt drauf? Achso, geiles Wochenende. Ja, weil auch NFL Playoffs sind. Ne? Letzte Woche Wildcard Game, diese Woche steigen dann auch die ganzen Division-Winner mit ein. Gerade jetzt spielen, glaube ich, die Indianapolis Colts gegen die Kansas City Chiefs. Ne? Wie heißt der? Mahomes, der Star-Quarterback. Die haben ja ewig nicht verloren in der NFL-Season. Und dann das erste Spiel gegen die New England Patriots. Wenn ihr am Freitag meinen Stream geguckt habt, habt ihr mitbekommen, dass ich mir jetzt endlich das Tom Brady-Trikot gekauft habe. bei fanatics.de war das relativ günstig. Ich habe es in M gekauft und das ist für mich echt ein Kleid. Aber in S weiß ich nicht, das wäre dann auch wieder zu klein. Ich muss es mal, ich habe es ehrlich gesagt nur wild in die Kamera gehalten am Freitag im Stream, weil ich mich so darüber freue. Bin aber nicht dazu gekommen, es anzuprobieren. Ich werde morgen vor dem Spiel noch ein schönes Bild für Instagram davon machen, dann könnt ihr es mal angucken. Ja, jetzt habe ich endlich mein Tom Brady Trikot. Ja, und morgen Abend um 19 Uhr spielen die New England Patriots gegen die LA Chargers. Ich habe schon im Stream gesagt, Leute, pass auf, ihr habt es hier zuerst gehört, ich call es jetzt. Jetzt, wo ich das Brady-Trikot habe, scheiden die Patriots sang- und klanglos morgen gegen die, also am Sonntag gegen die Chargers aus. Eigentlich würde man sagen, nee, schön, Conference Finals, Kansas City Chiefs gegen New England Patriots, quasi das Rückspiel zu dem Spiel, was in der Saison stattfand. Wie steht's denn jetzt gerade? Warte mal, ich guck mal eben in meine schöne App, wie es bei den Colts und den Chiefs steht. Ich gucke, ich gucke. Das läuft noch. Playoffs. Ja, hier gibt es kein Ergebnis, warum nicht? Normalerweise sind die eigentlich relativ fit. Hä, warum läuft denn das nicht? Komisch. Kein Zwischenergebnis. Ich habe es gerade schon gesehen, dass es im Fernsehen läuft. Oder habe ich nur die Programmvorschau gesehen? 10.35 Uhr. Okay, es kommt jetzt heute Abend um 10:30. Ach so. Okay, läuft noch nicht. Wieso habe ich denn im Kopf, dass es läuft? Nee, um 9:30. Und morgen 19.05 Uhr Patriots gegen Chargers. Ich glaube, ProSieben überträgt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber da muss doch schon ein anderes Spiel. Haben die nur Saturday? Ach ja, klar, heute ist ja Samstag, genau. Und morgen die drei Sonntagsspiele. Cowboys gegen Rams noch. Rams ja vielleicht der große Favorit. Ja. Aber ich meine, die haben eine bessere Statistik als die Chiefs. Die sind in, achso, das ist ja... Nee, Saints, beide 13-3. Saints und Rams beide 13-3. Naja, wie dem auch sei. Ja, meine Lieben. Also NFL Playoffs irgendwie. Ich werde es morgen auch gucken, freue mich auch schon drauf. Und nächste Woche fängt wieder Bundesliga an. Also alles Chico eigentlich. Ansonsten hat der Dschungel endlich angefangen, meine Lieben. Ich habe heute schon einen kleinen Blog-Eintrag drüber geschrieben. Ich werde natürlich auch jetzt in jedem Podcast drüber reden. War gestern sehr unterhaltsam, guter Start, wie ich finde. Sind viele, also sind wenig wirklich bekannte Leute dieses Jahr dabei, aber viele skurrile Leute. Ich habe gestern wirklich 10 Minuten geguckt und als ich reinschaltete, lief die erste Dschungelprüfung. Da muss man auf so einem Hochhaus, war so ein langer, schmales Brett, wie so ein Sprungbrett angebracht. Da musste man also quasi über den Wolken von Melbourne, war das glaube ich, musste man irgendwie zu so einem Knopf balancieren und den drücken, war natürlich gesichert vorher. Und das haben eigentlich alle hingekriegt, außer Giselle. Falls ihr euch fragt, wer ist Giselle, geht mal auf YouTube und gebt mal Germany's Next Topmodel Giselle ein. Da ist Best of Giselle heult irgendwie. Die war vor 100 Jahren mal bei Germany's Next Topmodel. Meine damalige Freundin hat das leidenschaftlich geguckt und ich musste immer so mit einem Auge mitgucken. Und die ging mir immer auf den Sack. Das war wirklich eine Dame, die so anstrengend war, weil sie einfach alle 10 Minuten angefangen hat zu heulen und auch immer total drüber. Und gestern war es auch so, man verzeiht immer Leuten, die irgendwie was probieren und dann scheitern, wenn sie ihr Bestes gegeben haben. Aber sie ist so eine, sie probiert halt gar nichts. Und erfahrungsgemäß ist einfach ich bin ein Star, holt mich hier raus, Dschungel-Viewerschaft einfach sehr pingelig, was sowas angeht. Und ich guckte wirklich 10 Minuten diese Dschungelprüfung. Irgendwie, jeder hat es gemacht, nur Giselle, bevor sie den ersten Fuß drauf gesetzt hat, bekam sie schon irgendwie 3 Wein- und Heulkrämpfe. Und man hat das Gefühl gehabt, sie stürzt sich gleich das Hochhaus runter. Und nach den paar Minuten war mir klar, alles klar, das ist jetzt der neue Arsch des Dschungelcamps. War in den letzten Jahren immer so, irgendwie jemand, der sich so mega geziert hat und so mega bitchig war. Der macht jetzt erstmal 7 Tage Dschungelprüfung. Und genau so kam es dann. Das ist jetzt keine Nostradamus-Skill-Challenge, die ich da abgelegt habe. Sondern irgendwie, ich gucke jedes Jahr das Dschungelcamp. Das ist meine jährliche Trash-Dröhnung. Und von daher, ja, Erfahrungswerte. Und genauso kam es, sie wurde in die Dschungelprüfung für heute gewählt. Kann man nachher um 10 sich angucken. Und die Frau ist einfach genauso nervig wie damals bei Germany's Next Topmodel. Also da hat man schon das neue Hassobjekt. Ich denke, die die ist also das neue Ding, was irgendwie ja, jetzt so lange Dschungelprüfung macht, bis sie sich einmal zusammenreißt. Das war so ein bisschen ein Bildungsauftrag, dem man danach kommt. Ja, okay. Also die Oberzieger haben wir gefunden. Ansonsten, so einen Sympathieträger hat man noch nicht so richtig, finde ich. Das wird noch ein paar Tage dauern. Lustig sind halt, ey, ganz ehrlich, ich kenne nicht mal die Namen. Das, wie heißt es? Boah, wie heißt es? Bachelor? Bei dem Bachelor, die beiden? Ich meine ja Bachelor. Ach, keine Ahnung. Diese zwei Neandertaler. Das Neandertaler-Pärchen. Wie heißen die? Ich weiß sie nicht. Wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr, wen ich meine. Das heißt, da ist ein ehemaliges Pärchen im Dschungel, dessen Namen ich noch nicht kann. Und die waren mal zusammen in irgendeinem Format. Bachelor in Love oder auf freier See oder ach man, ich kenne die ganzen Formate nicht. Und die waren eigentlich zusammen, sind da rausgegangen, haben das wohl auch gewonnen. Und dann war klar, dass er zu Hause eine Freundin schon hatte, die schwanger von ihm war. Oh. So, und jetzt haben die sich wieder getroffen und es knistert, liebe Community, es knistert. Ansonsten, ich habe letzte Woche gesagt, Layla Lowfire, aus dem Podcast, den ich gehört habe, hat gleich in der ersten Folge schon ihre massiven Brüste gezeigt. Da drehen natürlich die ganzen Couch-Potatoes, Neandertaler in Deutschland durch. Ja, hat einen hübschen Busen, kann man nichts gegen sagen. Und macht auch einen sehr toughen Eindruck. Hat auch die ganzen Ekelprüfungen hinter sich gebracht. Ist ohne Probleme auch auf dieses Brett gestiegen, hat den Button gedrückt. Hat auch irgendwie Schweinepenis gegessen ohne Probleme. Sagte dann süffisant danach, das wäre der härteste Penis gewesen, den sie je im Mund gehabt hätte. Also immer so Kicher, Kicher, Zwinker, Zwinker. Ne? Sie macht einen auf, ich bin so freizügig. Aber sie macht es halt nicht so billig, wie es zum Beispiel hier bei Promi Big Brother, wie hieß sie? Katja Kratz-Wichse gemacht hat. Also, sie hat ein bisschen mehr Klasse, muss man sagen. Also, ansonsten, Sympathieträger habe ich jetzt noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Aber das ist ja am Anfang auch so, du kennst die Charaktere ja noch nicht. Das wird noch in den nächsten Tagen. Ich werde es gucken, wir freuen uns schon drauf, haben schon irgendwie dick getan, hätte ich fast gesagt, vorbereitet mit Popcorn heute Abend und ja, wir zelebrieren das richtig. Wenn Sommer wäre, würde ich noch den Grill aufbauen, aber naja. Also, ich bin ein Star, holt mich heraus heute Abend, also, ihr hört es ja jetzt am Sonntag, aber gestern Abend, also am Sonntagabend 22.15, wahrscheinlich am Sonntagabend auch. Und ich hatte auf dem Laufenden auf meinem Blog und in meinem Podcast, mal gucken, wer gewinnt dieses Jahr, wie gesagt, also wenig wirkliche Stars dabei, Sibylle Rauch, okay, die kennen wir alle. Oder zumindest meine Generation kennt die. Das war mal sowas wie ein Sexsymbol in den 80ern, als sie bei Eis am Stiel mitgespielt hat. Dann hat sie irgendwann angefangen, Pornos zu drehen und war ziemlich verzweifelt. Ist ein bisschen abgestürzt, drogensüchtig und macht bisher keine glückliche Figur im Dschungel. Erinnert ein bisschen an Gollum, muss ich ehrlich sagen. Keine Ahnung. Uah, cringe mich richtig ein bisschen. Naja. Ja, ansonsten, meine Lieben, war gestern wieder ein schöner Stream. Die Streams sind momentan richtig nett. Wir haben Brawl Stars gespielt. Ich habe heftig gelevelt. Mit dem Schumi und dem Maris zusammen. Lief richtig gut. Wir haben, glaube ich, den ganzen Abend ein Spiel verloren. Sonst alles gewonnen. Danach haben wir den Fußball Manager 2019 gespielt. War ganz nett. Wenn ich ehrlich bin, dauert es mir viel zu lange. So ein Spiel. Und es fehlt so ein bisschen Action. Ist alles ganz lustig mit dem Draft und so. Aber wir sollten das in einer größeren Gruppe machen. Wir werden das nächste Woche noch einmal probieren. Wenn da wieder nur 4 Leute auftauchen, dann werden wir, ist das nächste Woche das letzte Mal. Und ja, der Hesinova hat irgendwie was mit seiner Firewall so nicht richtig eingerichtet. Aber wenn der im Spiel ist, geht's nicht weiter und so. Und als er dann raus war, ging's. Ich habe wie letzte Woche schon im Finale verloren. 5-1 gegen Lani. Kann ja wohl nicht stimmen, ja. Ich war so schön vorbereitet mit einer Taktik. Man kann Taktik nämlich abspeichern. Ich hatte mir so eine Taktik rausgesucht, extra. Leider war ich zu blöd, die zu laden. Ich weiß jetzt, wie das geht, Lani. Zieh dich warm an nächste Woche, ja. Ja, weil ich bin der ewige Zweit. Ich komme mal ins Finale, aber naja. Mal gucken. Also, ja, ich habe ja lange geschrien nach dem Online-Multiplayer-Fußballmanager irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn wir mehr da wären, können wir mal eine Saison spielen, dann ist es vielleicht besser. Dieser Draft-Modus ist so gefühlt einfach zu random. Du weißt halt nicht, warum du gewinnst oder verlierst. Du draftest dir irgendwelche Spieler und keine Ahnung. Wir probieren es nächste Woche nochmal. Mal gucken, vielleicht haben ja mehr Leute von euch Bock, da mitzuspielen. Wenn ihr euch den Football Manager 2019 kauft, habt ihr automatisch den Football Manager 2019 Touch dabei. Und wir spielen den Touch, das ist quasi die abgespeckte Variante. Nächste Woche werden wir es nochmal spielen. Wie gesagt, Lani ist aktuell Just Network Weltmeister. Bis nächste Woche und dann hole ich mir die Pille. Mal gucken, Izzy konnte diese Woche leider nicht dabei sein, der war krank, kurzfristig. Dafür ist dann der Mac Socolis nachgerückt. Also besorgt dann das Ding bei Kiesel, dann gibt es das Ding schon für 20 Euro. Ich glaube, wenn da mehr Leute mitmachen und wir dann wirklich auch eine Liga spielen, ist es auch lustiger als so. Ja, dann haben wir World of Warships gespielt. Ich werde langsam warm damit. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es dauert halt nur ein bisschen und wir waren ein bisschen knapp an Zeit, weil ich halt gerne das Wiederholung vom Dschungelcamp gucken wollte. Das heißt, wir haben nur so 4-5 Spiele gemacht. Auch da bis auf 1 alles gewonnen. Läuft ganz gut. Wir sind jetzt kurz vor dem nächsten Schiff und werden da die nächsten Wochen auch mal reinschauen. Maris ist ja wirklich ein Profi da drinne. Der ist ja auch irgendwie MVP, Supertester bei Wargaming und ja, einer der besten europäischen Spieler, würde ich fast sagen. Und der hat eine Gilde aufgemacht und der steht Rede und Antwort. Und der Clan, die Gilde heißt Just Network, könnt ihr einfach, wenn ihr Level 15 seid, glaube ich, erst joinen. Ja, könnt ihr ja wissen, ob ihr Bock drauf habt. Und ja, für mich wieder der heimliche Star der Sendung, was mir am meisten Spaß macht, komischerweise, ist wirklich der Troll Run. Wir haben diesmal Droide gespielt und sind vorletztes Spiel gescheitert, wie meistens. Und ich habe mich wieder königlich geärgert, weil es eigentlich ganz gut lief. Und du, wenn du bei diesem Trollrun verlierst, immer das Gefühl hast, dass es egal, wie du gespielt hast, du nicht hättest gewinnen können. Kennt ihr das? Also, dass der Sieg, dass die Niederlage vorher schon quasi feststand. Weil die späteren Gegner halt so OP-Sachen haben, wo du nicht gegen ankommst. Also folgendes Szenario, wir spielten, es lief alles gut, und dann spielte er eine Karte, ihr kennt das, das ist dieser Tank, wo du maximal einen Schaden machen kannst pro Angriff. Das heißt, auch wenn du einen 13-13er hast und du greifst ihn an, machst du einen Schaden. Und wir hatten keinen Silence, wir hatten irgendwie den einzigen Clear weggenommen. Dieses, wie heißt es, dass man ein Minion zerstört und der Gegner halt zwei Karten ziehen darf von Druiden. Das war halt schon raus. Und da hatten wir keine Chance mehr, das Spiel zu gewinnen. Wir hatten das Board voll ohne diese Karte, hätten wir das halt selbst gewonnen. Das ist mal ein bisschen bitter. Vor allem, wenn du dann bis dahin kommst, ne? Also ich bin ein sehr großer Fan von dem Troll Run. Der Dungeon Run vorher war auch schon geil. Sie haben natürlich noch mehr gebufft gefühlt. Und ich glaube, um dann wirklich das Ding zu gewinnen, musst du wirklich Erfahrung haben, auch zu wissen, was die in späteren Spielen haben und was du dir picken musst. Anders wirst du da, glaube ich, nicht das Ding gewinnen können. Das ist schwierig. Mal gucken. Wir spielen es weiter. Mir macht es mega viel Spaß, ehrlich gesagt. Und ja. Ansonsten, ihr Lieben, habe ich vor, ein neues Format zu probieren, ein neues Videoformat nächste Woche. Ich muss mal gucken, zeitmäßig ist momentan ein bisschen eng, weil bei uns gibt es gerade Zeugnisse an der Schule und ab Mittwoch habe ich dann Elternzeit 2 Monate, spätestens dann geht's los. Es ist jetzt keine große Sache, also erwartet bitte jetzt nicht irgendwie ein neues Hörspiel oder eine riesige Sache. Apropos Hörspiel, ich werde, wenn ich Ferien habe, Ferien vor allem, wenn ich Elternzeit habe, werde ich Horst und Panzergerät in die Welt Teil 4 anfangen, das ist das Skript. Ich habe das versprochen, dass es weitergeht, das halte ich. Und ich plane ein neues Format, keine große Sache für YouTube. Und mal gucken, ob es euch gefällt. Einfach mal probieren, ne? Und ich habe jetzt momentan ja nicht so viele Möglichkeiten, weil ich schon ein bisschen momentan an zu Hause gebunden bin. Ich kann jetzt nicht jeden Tag durch die Weltgeschichte eiern und Vlogs aufnehmen. Gerade jetzt in den ersten Monaten ist das so. Deshalb habe ich ein schönes Format, was ich, nein, nicht ganz von zu Hause, ihr werdet es verstehen, wenn ihr es seht, machen kann. Ich glaube, das könnte ganz nett werden, zumindest für die Core Just Network Community. Schauen wir mal, wie es ankommt. Probieren geht über Studieren. Ich finde es eine ganz nette Sache und wir schauen mal, wie ihr das so findet. Ja, meine Lieben, das ist erstmal alles, was jetzt hier für den heutigen Samstag auf meiner Liste steht. Jetzt kommt die Gästestunde mit E-Dur. Wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, wir haben ein bisschen TS-Probleme gehabt. Das war nicht der beste Codec, deshalb ist die Qualität nicht so doll. Anfangs dröhnt es bei mir auch wieder ein kleines bisschen. Ja, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Es ist mal wieder nicht doll, aber ich finde, man kann es ertragen. Es ist ja ein bisschen unter okay, sagen wir es mal so. Ja, ich versuche diese Probleme bei der Gästestunde rauszubekommen und sage jetzt schon mal sorry und danach geht's weiter. Ich habe noch ein, zwei andere Sachen auf meiner Liste und natürlich die Blog nach der Woche und der Blogwoche und nächste Woche geht die Bundesliga wieder los und so weiter. Ja, das alles nehme ich morgen auf. Jetzt erstmal Schluss für heute. Bin auch hundemüde, jetzt gerade 8 Uhr. Hab zwischendrin einen kleinen Cut gemacht und ja, jetzt erstmal den Fernseher abgehen, die ist nachher Jungle Camp. Ein bisschen mit meinem Baby tüdeln, das ein bisschen beschäftigen. Frauchen ist ein bisschen angeschlagen und vielleicht ein bisschen Serien gucken oder so. Schauen wir mal, ihr Lieben. Ja, jetzt erstmal Gästestunde danach, ich wieder solo und ja, bis dann. Hallo liebe Community und herzlich willkommen mal wieder zu einer Gästestunde hier bei Svenio Talks. Und ja, nach längerer Zeit, ich weiß gar nicht, ich meine, der Edo war schon mal bei uns zu Gast oder bei mir zu Gast. Ich glaube, es ist das zweite Mal, wenn mich nicht alles täuscht. Erstmal schön, dass du da bist. Hallo Edo, grüß dich.
Grüße an alle. Hi. Ja, zweite Mal, ziemlich genau vor einem Jahr.
Ja, siehst du, habe ich einfach super getimt. Ne? Du bist einfach mal wieder dran, Edo. Edo, wir haben länger irgendwie, ich meine, deinen Job als Server-Admin machst du ja immer, aber wir haben so persönlich eigentlich jetzt sagen wir mal, ein paar Monate oder so nichts so. Du warst so ein bisschen im Hintergrund. Ich hatte das Gefühl so, du warst ja auf deine Arbeit fixiert. Seit ein paar Wochen, Monaten und so weiter bist du wieder aktiver und ich sehe, dass du auch zockst wieder. Du hast eine Zeit lang Diablo gezockt, jetzt erwische ich dich immer im Discord, sieht man ja zum Glück, was die Leute zocken, sehe ich dich immer im Battlefield 5 zocken. Erzähl mal ein bisschen, woher diese neue Motivation zu zocken und wie gefällt dir das, was du bisher so siehst in der Gaming-Szene?
Ja, also stimmt, ich war die letzten Jahre generell tatsächlich ziemlich fokussiert auf Arbeit, also so 60, 70, 80 Stunden, eher 80 Stunden Wochen waren keine Seltenheit irgendwie, was auch schön war. Ich meine, ich habe ja das Glück, dass mein Hobby auch mein Beruf ist und ich da auch einer verantwortungsvollen Aufgabe irgendwie sein darf. Von daher alles gut, kann ich mich nicht beschweren, aber da bleibt halt relativ viel anderes liegen und das war halt so als erstes die Gaming-Szene oder die Gaming-Aktivitäten. Daher habe ich die letzten 3-4 Jahre wirklich überhaupt nicht gespielt. Davor war ja WoW, Strategiespiele, aber eher so Wirtschaftssimulations. Online, ja, aber das war wirklich eine harte Zeit, weil das ist ein absoluter Zeitfresser. Also noch weit mehr als damals und da habe ich ja schon relativ Progress gespielt im WoW. Am Ende nicht mehr, aber so, ja, keine Ahnung, die ersten Add-ons auf jeden Fall. Alles schon so lange her. Aber danach war es halt, wie gesagt, die Arbeit kam und dann gar kein Game mehr. Also wirklich gar kein Game mehr. Ich hatte weder irgendwie dazwischen noch Mobile Games, noch irgendwie, keine Ahnung, Kartenspiele, so Hearthstone-mäßig oder sowas. War gar nichts. Hat sich dann so natürlich auch so ein bisschen die Bekanntschaften, die große Anzahl verflüchtigt, weil man einfach dann keinen Kontakt mehr hatte. Viele ist das gleiche Schicksal irgendwie ereilt und hatten dann Familie und so, dann nimmt es ja auch ab, eventuell. Mal schauen, wie es bei dir ja so ist. Du hast dir ja, glaube ich, vorgenommen, trotzdem da präsent zu bleiben, weil es ja auch Spaß macht. Genau. Was ich gut finde. Aber wie es halt so ist, Erwachsene ist blöd, aber weil wir waren vorher schon erwachsen, aber irgendwie zerläuft sich so ein bisschen. Aber dennoch, ich meine, jetzt sind wir trotzdem Spieler. Und ich versuche jetzt so die letzten Monate, weil ich sag mal, jetzt das letzte Jahr war wirklich ein hartes Jahr, was die Arbeit anging. Und irgendwann habe ich gemerkt, du brauchst irgendwas, was wieder Ablenkung ist, was einfach was anderes reinbringt. Und kann man Sport machen, ist jetzt nicht so mein Ding irgendwie. War früher in meiner Jugend sehr, sehr viel. Da habe ich 3-4 Sportarten gleichzeitig gespielt. Aber das war ja auch dann irgendwann nicht mehr richtig möglich. Auf jeden Fall bin ich dann zurück zur Spielewelt und habe dann erstmal geguckt, was kannst du denn überhaupt spielen? Ne? So rechnermäßig war veraltet, Grafikkarte war veraltet, generell der Desktop-PC war veraltet. Und dann kommt man ja schon mal rein, okay, was kannst du spielen? Okay, was du spielen kannst, also ohne, dass du jetzt irgendwie mal 2.000, 3.000 Euro in die Hand nehmen musst, um da zu investieren, was ich jetzt nicht wollte, zumindest nicht, solange ich nicht weiß, was ich denn überhaupt spiele, was mir Spaß macht und so. Da fängt es ja schon mal an, was kannst du spielen? Das, was ich spielen konnte, hat mir nicht so richtig Spaß gemacht. Diablo, das war irgendwie, du hattest mal so vor ein paar Monaten wieder mal so ein bisschen gezockt. Ich weiß nicht, da kam...
Genau, jede Season zocke ich. In zwei Wochen geht's ja wieder los oder in einer Woche, genau.
Genau, da dachte ich, Diablo habe ich nie gezockt. Also Diablo, ganz viele meiner Freunde, auch früher Diablo 1 und 2, war ich immer nur Zugucker. Das hat mich nie gereizt. Dann dachte ich, naja, aber jetzt einfach mal reinspringen, irgendwie so Hack and Slay, wie heißt es? Slay und Hash?
Hack and Slay ist schon richtig.
Hack and Slay, rein in die Monster und ab geht's. 5 Tasten, mehr braucht man nicht. du brauchst schon mehr, aber es geht auch irgendwie am Anfang genau so. Und hat auch Spaß gemacht, aber es ist tatsächlich relativ schnell immer das Gleiche jetzt gewesen. Ich war dann, keine Ahnung, welches Max-Level hattest du da, diese komischen Ränge?
Ja, also Max-Level ist 70, aber es gibt diese Paragon-Level dann noch. Das ist ja unendlich.
Genau, aber was war dein höchstes?
Paragon-Level?
Ja.
Das weiß ich nicht, das addiert sich ja auch immer. Du fängst ja immer wieder bei 0 an. Keine Ahnung, so 1000 oder so hatte ich irgendwann mal in der Season. Aber ich glaube, du meinst eher diese Rifts, die Höhe, ne?
Ja,
das meinst du eher, genau. Ja, so zwischen 80 und 90, so zumindest solo.
Also genau, ich war dann irgendwie bei 86, 87 oder sowas. Da wird es halt echt schon knackig. Dann ist aber auch keine, nichts anderes mehr. Also da ist ja wirklich noch, du spielst gegen die Zeit irgendwie als Competition und versuchst es da zu optimieren, aber es hat jetzt nicht wirklich mehr Inhalt oder sowas. Also fand ich. Whatever. Auf jeden Fall, Diablo ist jetzt auch seit 2-3 Monaten irgendwie wieder rum. Hat mal Spaß gemacht, war mal interessant. Ist aber auch wieder abgehakt. Und dann habe ich, keine Ahnung, mal hier im Bekannteskreis, im Freundeskreis umgefragt. Wir haben relativ wenig Gamer, sogar bei uns in der Firma. Wir sind wirklich eine so eine IT-Nerd-Firma schon, aber relativ wenig Zocker. Also viele, die irgendwie in der Freizeit Drohnen fliegen und sowas. Als Hobby, aber das reizt mich jetzt nicht. Und,
also so racemäßig oder einfach so wie ich irgendwie für Videos?
Nee, also schon richtig rennmäßig. Also auch mit
okay, cool.
Und keine Ahnung, Propeller dann schrauben und da was löten und da nervt mich, also ich bin ja kein Hardware-Bastler, also ich hasse ja Löten oder sowas, ich kann es ein bisschen. Aber wenn du so richtig, also so wie die zumindest Drohnen fliegst, geht auch permanent was kaputt und dann musst du da Antennen dran löten und Batterieanschlüsse neu dran löten, wenn die wieder mal irgendwie hart aufgegangen sind, lauter so Zeug. Und dann sind die draußen in der echten Welt und so wenn nass ist und der Regen.
Widerlich,
keine
ne?
Ahnung, ja, wie ekelhaft. Ja, nicht meins, ehrlich gesagt. Aber es ist ganz spaßig, den zuzugucken. Also wenn es einer kann, ist es schon sehr faszinierend. Die fliegen auch ab und zu hier im Haus. Also die haben dann so 3 Stockwerke und im 3. Stock bei uns ist so die Besucherebene, also wo dann auch schöne Besprechungsräume und Kantine und so weiter ist. Und da bauen die dann wie so kleine Parcours auf und fliegen durch die verschiedenen Räume unter den Tischen, über den Tischen, also mit so kleineren Drohnen dann halt, haben so eine Videobrille auf, wo halt
krass.
So durch die Kamera siehst. Und das ist schon sehr faszinierend, wie
glaube ich.
Gut glaube die ich. Das spielen können. Aber wie gesagt, das ist einfach nicht mein Hobby. Und
das ist auch nochmal eine Sache, die ich mir in einem Vlog angucken könnte, so Drohnenrennen und so, Brille, hätte ich mal Bock drauf, ist keine schlechte Idee.
Ja. Vor allen Dingen ist es, also die sagen halt auch, es ist definitiv was anderes, diese Drohnenrennen zu fliegen, also die haben einmal so Consumer-Drohnen, kleine Drohnen, große Drohnen, wo du halt wirklich irgendwie da hochfliegst und ein paar Bilder machst und dann von A nach B fliegst und teilweise ein Autopilot mal anmachst und so ein Zeug und dann gibt es halt wirklich was komplett anders ist, von der ganzen Steuerung, von der ganzen Handhabung und so weiter her. Sind dann diese Drohnen-Racers irgendwie in den verschiedenen Klassen. Wir hatten auch jetzt einen, der war in seinem Urlaub jetzt drüben in den Staaten und hat da an Drohnenrennen teilgenommen. Und also wenn du da überhaupt nicht weißt, was du machst, dann ist es auch unmöglich für dich, diese Drohne in der Luft zu halten. Also dass diese ganzen, dass der sich so außen nivelliert in der Luft und sowas und stehen bleibt und so, das fällt dann alles weg, das musst du alles manuell machen und können. Das ist schon brutal heftig, da musst du echt gut geübt sein. Aber es ist halt eine Übungsgeschichte und dann kriegst du das wahrscheinlich, kriegt man das schon hin. Auf jeden Fall, wie gesagt, bei mir in der Firma keine Leute, die groß zocken, außer ein bisschen WoW und dann ein, zwei Leute, die Total War Warhammer spielen.
Mhm.
Aber keine Ahnung, das ist ja unheimlich langatmig. Also es ist, du machst sehr viel und es geht sehr lang, aber so ein Match oder sowas, oder so eine Runde, die kann halt ewig gehen. Also da spielst du ja Tage dran, wo ich denke, nee, also das ist es nicht. Ich will irgendwas, wo ich dann mich einloggen kann ein paar Runden spielen oder zumindest habe ich dann was fertig, wenn ich aufhöre zu spielen. Also das heißt eine halbe Stunde, das heißt 2-3 Stunden mal irgendwie, wenn du wirklich Zeit hast oder die Zeit nimmst und dann hast du aber auch irgendwas erlebt und du warst abgeschlossen. Keine Ahnung. Ich habe ganz, ganz früher mal Counter-Strike gespielt. Das Schöne war halt, du hast halt 1, 2, 3, 10, 15 Runden gespielt und wusstest halt, okay, wenn die Runde vorbei ist, kann ich noch eine spielen oder ich halt auf. Oder du warst halt fertig und hast verloren oder gesiegt. Aber das ist nicht so wie bei Total War Warhammer, wo dann 3-4 Stunden spielst und hast dann irgendwie weißt, okay, ich muss mich heute Abend nochmal einloggen und morgen und übermorgen muss mich ja noch verabreden mit irgendjemandem, mit dem ich da zusammenspiele. Das ist irgendwie, das kriege ich nicht gemanagt. Da habe ich auch keine Lust mehr drauf, ehrlich gesagt, diese Abhängigkeiten zu machen. Bei WoW war es ja auch so, dass du deine Raid-Abende gehabt, hast dich mit der Gilde irgendwie verabreden müssen oder musstest dann da sein, hast davor noch irgendwie dein Zeug gefarmt. Da ging das ja auch irgendwie, aber es ist einfach nicht mehr mein Thema. Und jetzt habe ich dann, ich habe ja keinen PC mehr. Und dann dachte ich, irgendwo bin ich drauf gekommen, diese Cloud-Gaming-Geschichte. Also ich verwende den Dienstanbieter Shadow Tech, also Shadow. Ich denke mal, die meisten in der Gaming-Szene werden kennen, ich kannte bisher nicht. Ist so ein französisches Unternehmen, hieß früher Blade, beziehungsweise die Mutterfirma heißt immer noch Blade Gaming oder Blade Computers oder sowas. Auf jeden Fall mittlerweile dieser Anbieter heißt Shadow Tech. Kannst du einen monatlichen Betrag zahlen, dann kriegst du eine virtuelle Maschine im Rechenzentrum bei Blade, die hosten, also die da hosten. Das ist eine Windows 10 Maschine, also ganz normale Windows 10 Kiste. Kannst du dich einloggen und kannst dann halt deine Games drauf installieren Remote, also hast halt einen RDP-Zugang, beziehungsweise hast du einen eigenen Client, mit dem du dich da drauf verbindest. Und hast auch eine dedizierte Grafikkarte, das heißt, du hast halt einen vollwertigen, in Anführungszeichen, Gaming-Computer, nur der ist der halt nicht bei dir daheim steht oder auf dem Schreibtisch steht, sondern, oder unterm Schreibtisch, sondern eben im Rechenzentrum. Und ich war mir nicht so ganz sicher, weil ich hatte das eigentlich schon ausprobieren wollen, weil ich da dann dachte, ich will mal Battlefield zocken und Battlefield ein Shooter und dachte, naja, Shooter, Online-Gaming,
Cloud-Gaming, ne?
Latenzen und so, genau. Kann das funktionieren, Reaktionszeiten und so. Und ich muss sagen, es ist ein absoluter Traum. Ich bin mit Abstand auf eigentlich allen Servern, ich glaube, ich habe noch keine einzige Map gehabt, wo ich mit meinem Anschluss nicht der schnellste in der Latenz war. Also ich habe durchschnittliche Latenzen zwischen 6 und 9 Millisekunden, also von meinem Cloud-Gaming-Rechner hin in, auf den Spieleserver. Und damit bin ich eigentlich der Einzige oder eine vielleicht von den Top 3%, die eine Latenz unter 10 Millisekunden haben. Natürlich kommt auch meine Latenz von mir daheim oder eben vom Büro, wo ich meistens tatsächlich zocke, hin in das Cloud Gaming, aber das liegt auch bei 11 bis 12 Millisekunden. Ich habe jetzt hier bei meiner Firma eine 500 Mbit-Leitung, Synchron, so eine Company-Leitung eben. Da ist es nochmal ein bisschen besser, da bin ich gute Latenzen gewöhnt. Daheim habe ich Telekom, einen 50 Mbit-Anschluss, beziehungsweise jetzt habe ich einen 100 Mbit-Anschluss, so ganz normaler Telekom-Anschluss, T-Online-Anschluss. Und auch da habe ich maximal 15 Millisekunden. Das heißt, diese 15 Millisekunden plus die 6 bis 9 Millisekunden von dem Gaming-Rechner, Cloud-Gaming-Rechner hin zu dem Spieleserver, bist du absolut im Rahmen. Also bist du unter bist bei 20 bis 30 Millisekunden im Durchschnitt insgesamt. Und das kriegst du beim Shooter ohne Probleme gestemmt.
Ich kann mir das immer überhaupt nicht vorstellen, Eduard. Also du hast wirklich eine alte Mühle bei dir zu Hause. Ja. Und darüber wählst du dich ein.
Nicht nur eine alte Mühle, also du hast auch einen Mobile-Client. Ich habe teilweise schon an der Weihnachtsfeier, wir hatten Weihnachtsfeier Anfang Dezember, habe ich ein Tablet dabei gehabt, weil ich Bereitschaft gemacht habe, damit hier meine Admin-Leute auch mal was trinken können. Ich mache das, weil ich sowieso mal im Auto fahren wollte. Und dann habe ich mein Tablet dabei gehabt und habe dann irgendwie mal nebenbei ein, zwei Stunden auf meinem Tablet mich in meine Shadow Gaming Cloud verbunden und dann von meinem Tablet aus rumgeballert. Ich habe es nicht geschafft zu laufen. Deswegen habe ich die Steuerung über das Tablet nicht hinbekommen. Ich konnte nur schießen und mich umgucken. Aber im Grunde ist das Endgerät völlig egal. Also tatsächlich kannst du wirklich einen alten, ganz schwachen Rechner ohne Grafikkarte oder mit einer GPU von der CPU irgendwie verwenden, so ein Intel-Ding, wo du überhaupt keine Grafikkarte drin hast, weil du brauchst ja nur das Anzeigemedium. Also du brauchst einen Bildschirm, brauchst Maustastatur. Da profitiert man dann schon wieder davon. Das habe ich jetzt auch vorletzte Woche gemacht, dass ich mir jetzt eine Gaming-Tastatur und eine Gaming-Maus gekauft habe und ein Mauspad, weil das hat mir jetzt schon irgendwie so die einfache Cherry oder Logitech Tastaturmaus merkt man schon, dass das nicht fürs Game das war das. Aber das kommt auf deine Peripherie vor Ort an. Der Rechner, wie gesagt, zocke ich von, und das ist auch wieder das Schöne, egal wo ich bin, logge ich mich halt auf dem Link ein. Ich meine, das soll jetzt keine Werbeveranstaltung werden, aber für diejenigen, die es interessiert, technisch kann ich diese Lösung absolut empfehlen. Weil ich zocke jetzt von daheim aus, da habe ich den Client bei mir daheim auf dem Laptop installiert, dann da hängt ein Monitor wieder dran. Ganz normal ist aber eigentlich ein Arbeitslaptop, also auch kein wirklich grafikstarker Laptop oder sowas. Oder ich bin halt auf der Arbeit und wenn ich halt wirklich früh anfange, ich fange auch mal um 5 Uhr früh an, wenn ich irgendwie nicht mehr schlafen kann oder sowas. Oder abends, wenn ich dann irgendwie um 7 oder 8 oder dann noch im Büro bin, auf irgendwas warte, dass irgendwas fertig wird, irgendwie Datenbankmigration oder sowas, oder dann einfach nur da sitzt und sonst irgendwie YouTube geguckt hast, zocke ich halt jetzt eine Runde und dann logge ich mich halt von der Arbeit aus in den Gaming an. Ich muss nicht irgendwie meinen Rechner irgendwo mit hinschleppen. Du brauchst Internet, einen Rechner und aus Tastatur oder was auch immer.
Aber kann denn der das darstellen? Weißt du, für mich ist immer so, dass ja. Okay, du spielst so anders, aber läuft das dann ab wie ein Film oder musst du dir das vorstellen?
Also wenn jemand sehen möchte, ich habe die ersten Male habe ich mein Gaming auch aufgezeichnet, nicht auf Twitch glaube ich auch, aber da wird es nicht gespeichert bei mir, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wer auf dlive.tv geht, also dlive.tv/Eduard, da könnt ihr in die Replays gucken und da müssten von vor ein paar Wochen Replays denn sein. Das habe ich, und das ist in Shadow gespielt. Also das ist so nicht erschreckend, da war ich echt schlecht, ich bin jetzt besser, habe ich gemerkt. Aber von der Grafik und so weiter seht ihr mal, was möglich ist, und da seht ihr auch, dass wirklich keine Latenzen da sind.
Dlive.com oder wie?
Nee, dlive.tv.
Ah ja.
Das ist ein Blockchain-Projekt. dezentralisiertes Twitch quasi. und /Edor und da könnt ihr nachgucken. Und das war auf einem 2K-Monitor mit halt 2500 irgendwas Auflösung mal irgendwas. 1440 oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall 2K. Auf Ultra.
Da ist aber nichts zu sehen, Edor. Da gibt es keine. Ach doch, da, Replays, sorry.
Ja, Replays, ja.
Okay.
Und das war komplett über Shadow gespielt. Ich habe es mittlerweile ein bisschen optimiert noch. Also wenn ich es heute nochmal aufzeichnen würde, wird es wahrscheinlich sogar nochmal ein Stück besser aussehen, weil ich einfach die Grafikeinstellung von Battlefield nochmal ein bisschen angepasst habe, was man anscheinend muss. Habe ich durch YouTube-Videos gelernt. Jetzt treffe ich auch mal ein bisschen was. Und wie gesagt, ohne Probleme. Teilweise könnt ihr mal gucken, wenn ihr in die, ab und zu habe ich bestimmt mal die Punkteliste auf, also Tab gedrückt oder so, da seht ihr auch die Latenzen. Also das ist kein Schmarrn, sondern das ist wirklich so, wie es ist. Und ich finde es halt relativ günstig. Also ich zahle jetzt, keine Ahnung, ich habe irgendwie so ein Sonderangebot gehabt und zahle jetzt, glaube ich, 21 Euro oder 20 Euro im Monat. Ich habe halt auch mich direkt jetzt, also ich habe es einen Monat getestet oder zwei, drei Wochen, dann kam so ein Angebot, dann habe ich direkt für ein Jahr gekauft. Wenn man ein Jahr kauft, dann wird es halt günstiger, den Monatspreis natürlich, weil die alle anders kalkulieren können. Und ja, und jetzt, wenn ich das mal hochrechne, du hast jetzt quasi eine Grafikkarte im Wert, in Anführungszeichen, von den Performance-Werten von der GTX 1080. Und du kriegst halt die ganzen Hardware-Upgrades mit. Also die tun halt jetzt, keine Ahnung, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, also das ist nicht festgeschrieben, erhöhen die natürlich dann auch deine Hardware. Das heißt, wenn halt jetzt die nächste RTX 2080, die jetzt mal so populär ist, dass die orientieren sich an irgendeiner, die rechnen das irgendwie aus, dass die sagen, von den Top-Games müssen 90% irgendwie auf der höchsten Spielereinstellung mit X FPS oder so spielbar sein. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann garantieren sie in Anführungszeichen den Kunden, dass sie halt Hardware auflisten. Also kriegst halt eine neue GPU im Hintergrund, eine neue Grafikkarte zu bewiesen oder mehr CPU-Kerne oder mehr Arbeitsspeicher oder was auch immer. Und das ist halt schon cool. Wie gesagt, nur, dass ich es gehört habe, keine Verkaufsanstaltung. Wenn es jemand testen möchte, trotzdem unter edor.ninja/shadow könnt ihr, ist ein Reflink. Aber dann kriegt ihr, also man kriegt irgendwie, keine Ahnung, derjenige, der wirbt, ich glaube, ich kriege ein Mauspad oder so, wenn ich 5 Stück geworben habe. Ich habe noch keine einzigen geworben. Also es ist jetzt nicht so, dass man davon reich wird. Aber auch ihr kriegt, glaube ich, 5 oder 10 Euro Guthaben auf einen Monat oder so.
Also, man kann also was hat man jetzt spannen. Im Monat dafür, wenn du das Ganze hier abschließt, so wie du gerade gesagt hast?
Musst du gucken auf shadow.tech oder gehst auch mal über meinen Link in edor.ninja/shadow. Irgendwas zwischen 35 Euro ist momentan, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ich hatte irgendwie so vor Weihnachten war Black Friday oder was das da war, da genommen. Da war es nochmal wirklich ein paar Euro günstiger. Und da geht alles klar. Der Test war erfolgreich, weil ich meine, mehr als jetzt wirklich einen Shooter zu spielen über so eine Geschichte, das einfach wirklich extrem gut funktioniert hat. Und auch weiterhin gut funktioniert, das ist geil. Es gibt einen Discord-Server, wo du drauf kannst, mit extrem guten, hilfsbereiten, der super Community, muss ich sagen. Der meiste Support kommt aus der Community, aber extrem gut organisiert. Also, wenn man da eine Frage hat oder sowas, oder auch ein Problem, welcher Grafikkartentreiber, weil man bekommt keine echte GTX 1080 Nvidia, sondern bekommt eine P5000. P5000 ist quasi der gleiche Chipsatz und so weiter wie die GeForce 1080. Ich habe nur gelernt, die dürfen die GeForce 1080 nicht verwenden, weil die kommerziell arbeiten. Und dann musst du quasi diese Server-GPU-Karten kaufen, was die halt gemacht haben. Aber im Grunde macht es keinen Unterschied. Also ich habe auch den Treiber von der 1080 auf der Maschine am Laufen, was auch empfohlen ist. Und du hast sogar mehr Grafikkartenspeicher, irgendwie 16 GB oder sowas. Also ich weiß nicht, was
also normal ist. Ich sehe gerade, 12 Monate kosten, also wenn du 12 Monate abschließt, bezahlst du 30 Euro im Monat.
Okay.
Und die zweite Sache, die ich ganz interessant finde, hier steht irgendwie, aufgrund der hohen Nachfrage beträgt die durchschnittliche Aktivierungszeit aktuell 2 bis 4 Wochen. Also das scheint ja
nicht zu laufen, das Ding, ne? Ja, genau. Also da hatte ich noch Glück. Ich habe irgendwie eine Woche, glaube ich, gewartet. Ich habe irgendwie auch erfahren, als da schon so der Hype losging. Der Dienst ist jetzt noch nicht so alt. Also ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr sind jetzt irgendwie wirklich mit dieser Plattform irgendwie am Laufen. Und ich habe irgendwie eine Woche tatsächlich gewartet und so, muss man sagen. Ich meine, die Kosten, also die buchen das Geld auch erst ab, wenn die das Ding bereitstellen. Und die Laufzeit natürlich, der Monat geht erst dann los, wenn ihr auch wirklich Zugriff auf die VM habt. Von daher geht da jetzt kein Geld verloren. Aber jetzt, ich probiere es heute und kriege heute den Zugang. Funktioniert halt tatsächlich so momentan anscheinend nicht, weil die überrannt werden. Und
krass, wieso lohnt sich das für die? Wieso lohnt sich das für die?
Ich hab irgendwie. Naja, gut. Du hast,
Chris, guck mal, wenn du ein Jahr abschließt irgendwie, dann bist du bei 300, 400 Euro, was du da rauskriegst. Ja. Oder warte mal. Ja.
Na, wenn so du jetzt ungefähr. 300 Euro, sind es 360 Euro für 12 genau. Monate quasi.
Genau.
Genau, deswegen, also ich habe ja, hab auch hin und her gerechnet.
Wenn du einen PC auf dem Level kaufst, zahlst du mindestens 2000, oder?
Ja. Also einmal muss man sagen, du kriegst halt eine, kriegst momentan 8 virtuelle CPU-Kerne. Also einmal ist das eine virtualisierte Umgebung. Das heißt, da steht jetzt nicht ein einzelner Rechner mit der Grafikkarte drin, sondern da stehen große, dicke Rechenzentrum-Server, wo mehrere Instanzen virtualisiert jeweils drauf laufen. Das heißt, du kannst schon mal sparen, indem du, ich meine, wir machen das Gleiche, also meine Firma und ich, wir machen ganz nichts anderes als Virtualisierung, Software-Defined Storage, Software-Defined Network, Software-Defined irgendwas. Das heißt, du kaufst halt eine große Maschine, lässt da ganz viele Kunden drauf und dadurch amortisiert sich das, als wenn du jetzt einzelne Bleche oder was kaufen müsstest. Ja. Aber dennoch bewundere ich die Kalkulation. Ich meine, was die halt auch natürlich machen, die sagen, naja, du zockst ja nicht 24-7. Das heißt, irgendwann hörst du ja auch mal auf zu zocken, also du bist jetzt der absolute Hardcore-Gamer, die haben keinerlei, also ich habe es extra durchgelesen, die haben keinerlei im Vertrag oder in den AGBs stehen, dass du nur so und so viele Stunden pro Tag oder sowas spielen darfst, also das machen die gar nicht. Aber natürlich gehen die davon aus, du zockst halt 3, 4, 5 Stunden, dann bist du schon gut dabei. Es gibt ja Leute, die zocken vielleicht nur eine Stunde am Tag oder alle 2, 3 Tage überhaupt mal. Und wenn die nicht zocken, dann können sie die gleichen Hardware-Ressourcen ja von anderen Kunden nehmen. Das heißt, die können ziemlich überprovisionieren. Also ein Server, wo die 10 Instanzen drauf haben, kriegen die wahrscheinlich 20, 25 Kunden locker unter, weil einfach auch ja weltweit dieses Angebot möglich ist. Oder zumindest in verschiedenen Zeitzonen. Wenn der eine schläft, zockt der andere und so weiter. Und im Grunde ist es am Ende eine Mischkalkulation, dass die einfach nur genügend Hardware haben, um auch die Peakzeiten irgendwann abzufangen. Und es muss aber wirklich knapp kalkuliert sein, muss ich wirklich sagen. Ich habe mittlerweile ein bisschen tiefer mal geguckt. Die Technologien, die verwenden, ist meistens Open Source, also die Virtualisierung ist nicht irgendwie Hyper-V oder VMware, wo du durch die Lizenzgebühren auch nochmal an die Hersteller für die Virtualisierung zahlen musst, sondern die verwenden QEMO und auch den Software-Speicher und so weiter, kenne ich mittlerweile. Das heißt, die nehmen da schon relativ günstige Möglichkeiten, Technologien, was nichts von der Qualität irgendwie hast. Also du hast im Gegenteil, du hast 8 virtuelle CPU-Kerne momentan, ich habe 3,2 GHz Xeons, damit zersäge ich eigentlich jeden i7 der 7. und 8. Generation, würde ich mal behaupten. Allein schon, weil ich halt auf Xeons, also auf wirklichen Server-CPUs, die maximale Gigahertz-Zahl eigentlich auf allen Kernen normalerweise bekomme, während ich halt bei Consumer CPUs das nicht habe. Die werden auch wahrscheinlich, keine Ahnung, 5000 Grafikkarten gekauft haben, dann wirst du auch entsprechende Nachlässe bekommen auf die Hardwarepreise etc. Keine Ahnung, es ist mir auch egal. Bisher, die letzten Monate hat es unheimlich gut funktioniert, es ist unheimlich stabil, es gibt eigentlich keine Wartungszeiten, wo ich sage, na, ich möchte jetzt spielen, kann aber nicht, weil die machen gerade Wartungsarbeiten oder so einen Scheiß. Die Bandbreite ist unheimlich da, also auch Games runterladen mit Steam oder sowas. Also, wie gesagt, das ist eine Windows 10 Maschine. Du kannst, also, was ich auch jetzt erfahren habe, viele Architekten gehen gerade auf Shadow. Nicht zum Zocken, sondern weil die da ihre 3D-Cut-Programme laufen lassen.
Ah, weil das sonst zu Ressourcen, also zu Hardware-lastig fressend ist, ja?
Genau, also wo die sonst sagen, wir haben irgendwie so eine Workstation-Grafikkarte für 200.000 Euro gekauft, hier habe ich eine für P5000, die langt mir durchaus, um irgendwie ein bisschen 3D-Modeling oder so zu machen für Innenarchitektur oder Architektur allgemein. Das scheint da ziemlich durchzuschlagen. Auch da kannst du ja überall, wo du Internet hast, konnektieren. Wenn du beim Kunden oder was bist, brauchst du nur einen Internetanschluss, ein bisschen halbwegs performanten und schon geht das. Also wie gesagt, guckt es euch an. Ich kann es empfehlen. Ich würde mir keinen Gaming-PC momentan mehr kaufen. Zumindest momentan nicht. Wahrscheinlich, muss man auch sagen, der Fairness halber, ein absoluter High-End-Gaming-PC, den du jetzt, wie gesagt, für 2.000, 3.000 Euro in die Ecke stellst, ist mit Sicherheit nochmal eine andere Hausnummer als das jetzt. Also wenn du jetzt sagst, ich brauche irgendwie, keine Ahnung, 4K mit 144 Hertz auf dem Bildschirm und 200 FPS oder sowas, das kriegst du mit Shadow nicht hin. Also Battlefield läuft momentan jetzt 60, 70 FPS bei allem, alles, was ich auf Ultra gestellt habe. Also ich habe alles auf Ultra gestellt, bei 2K oder so. Ich meine, für mich langt das, für mich Noob. Ein echter Pro-Gamer-Shooter-Spezialist sagt, damit kann ich mal gar nichts anfangen wahrscheinlich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. De facto ist es, sag ich mal, für einen Casual-Gamer und der wirklich auch ein bisschen auf Grafik und so weiter Wert legt und ein bisschen flexibel sein möchte, und jetzt auch vielleicht auch gar nicht den initialen Invest machen möchte mit, ich kaufe mir jetzt für 1.000, 2.000, 3.000 Euro direkt einen Rechner, sondern ja, ich möchte monatlich 30 Euro, 40 Euro zahlen. Und wenn ich es nicht mehr möchte, weil ich jetzt irgendwie keinen Bock mehr habe oder so, dann kündige ich es auch, keine Ahnung, oder lasse es dann auslaufen und dann habe ich nicht den großen Invest verloren, in Anführungszeichen. Und wie gesagt, spannend wird es dann, das habe ich jetzt noch nicht erlebt, da bin ich mal gespannt, wann das mal kommt, Hardware-Upgrades. Also wie schnell gehen die dann wirklich, sagen die, okay, jetzt kriegst du halt nicht mehr eine P5000, eine 1080 GTX, sondern du kriegst halt jetzt eine RTX 2080 oder keine Ahnung was. Ob das in einem halben Jahr passiert, ob das in einem Jahr passiert, ob das nie passiert, weiß ich nicht. De facto zocke ich momentan auf dieser Maschine Battlefield 5, dieses Total War-Ding, Diablo, WoW habe ich runtergeladen und installiert, aber nicht gespielt. Und noch was zocke ich denn da drauf? Ach ja, World of Warships oder wie das heißt.
Ja.
Habe ich jetzt da auch ohne Problem. Also, wie gesagt, ihr habt eine Windows 10 Maschine, kannst drauf installieren, was du willst. Origin Client, Steam Client ist drauf, dieser World of irgendwas Client von den Russen da ist da drauf. Und ich habe da mein Discord drauf installiert, deswegen siehst du auch, was ich gerade zocke, weil da ganz normal Discord drauf läuft. Auch mit Mic und so weiter geht. Also sprich, dass du dein Mikrofon mit rein in diese Instanz mitnimmst, dass du auch mit dem Ingame-Chat sprechen kannst, was ja bei Battlefield ziemlich viel genutzt wird teilweise. Ja, kann ich sagen, funktioniert und ich habe Spaß. Und Battlefield ist einfach momentan mein Spiel. Ich mag es unheimlich. Ich werde auch langsam gut. Also zumindest langsam. Besser als am Anfang. Ja, also die ersten zwei, drei Tage war es echt frustrierend, weil ich die Schnelligkeit nicht mehr gewohnt bin und war. Also Battlefield ist jetzt sowieso etwas, wo du relativ schnell stirbst. Ist dafür, glaube ich, auch bekannt. Also gibt es auch viele Diskussionen vom Netcode her, wie schnell man stirbt und ob das gut ist oder nicht. Gab es auch mal eine Änderung irgendwie vor ein paar Wochen, dass sie das ein bisschen entschärft haben. Dann gab es wieder Beschwerden. Warum habt ihr das entschärft? Das war doch geil jetzt, so wie es war. Jetzt ist es wieder irgendwie so scharf geschalten, dass man relativ schnell stirbt. Aber alles gut. Ich sterbe relativ viel. Mittlerweile habe ich wieder so eine Ratio von 3:1. Also Kills to Deaths irgendwie, was ich eigentlich ganz gut finde. Bin so im oberen Drittel. Und ja, macht Spaß. Also ich zocke nur momentan leider sehr viel rein. Also irgendwie kaum einer. Ein, zwei Arbeitskollegen haben sich jetzt gekauft über irgendwie einen China-Reseller und warten gerade auf ihren Code irgendwie. Gibt ja auch viel Negatives, was darüber berichtet wird. Ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt. Ich habe auch nicht den Vergleich zu anderen Games, muss ich sagen. Also vielleicht gibt es tatsächlich viele Spiele, die viel besser sind oder so. Kenne ich halt gerade nicht. Aber wenn jemand Battlefield 5 zockt, irgendwie jeden Abend mal so ein Stündchen, zwei Stündchen, ein paar Runden oder sowas, dann kann er ja mal auf dem Discord vorbeigucken und mich anschreiben oder einen Channel schreiben. Vielleicht kann man ja mal ein bisschen zusammenzocken, weil wirklich Spaß macht es wirklich auch nur, glaube ich, wenn man irgendwie Leute hat, mit denen man sich ja mal so austauschen kann, Flanken angreifen oder der einem mal den Rücken deckt oder so. Ja.
Okay. Dann, lieber Edo, ich glaube, die Frage, die sich ja die meisten Leute stellen, und du warst ja so ein bisschen das Gesicht, oder das, ja, das Gesicht kann man gar nicht sagen, aber die Stimme beim Krypto-Hype, der so ein bisschen durch Just Network ging vor ungefähr einem Jahr. Ich habe immer wieder kalte Füße zwischendurch gekriegt und dich immer wieder angeschrieben und gefragt, wie sieht's denn jetzt aus und so weiter. Und die ganzen Experten, in Anführungsstrichen, die gesagt haben, ja, das wird nie was und das ist nur eine Blase und so weiter, die fühlen sich natürlich auch bestärkt und trollen mich mal wieder in den Comments, wenn es um Krypto geht, so nach dem Motto, hahaha, Bitcoin bis zum Ende des Jahres auf 60.000, 70.000 und das ist jetzt eine Totgeburt und das kommt nie wieder. Aber du hast immer gesagt, wenn ich dich gefragt hast, gesagt, ruhig, Brauner, das wird noch irgendwie. Daher die Frage, wenn ich jetzt reingucke, Bitcoin auf $3.600 runter, Jota steht bei 30 Cent, Es klingt jetzt so, aber sagen wir mal, wenn man jetzt sehr kurzfristig guckt, jetzt nicht so geil. Wie sieht deine Analyse aus da, was den Kryptomarkt angeht?
Ja, also einmal muss ich sagen, ich hoffe, es hat nicht irgendwie wegen irgendwie unserem Blog oder was ich oder wir gesagt haben, irgendwie da Geld investiert und wirklich verloren, weil er mittlerweile irgendwie im Tief irgendwie ausgecashed hat oder sowas. Das hoffe ich wirklich nicht. Aber auf der anderen Seite, selbst schuld. ja, also ich bin definitiv weiterhin absolut tiefer im Kryptomarkt denn je. Ich bin einmal finanziell unheimlich investiert, ich bin thematisch unheimlich investiert, sehr viel Zeit geht darauf, auch außerhalb meiner Arbeitszeit natürlich, dass ich auf Meetups fahre, dass ich auf Konferenzen fahre. Auch die letzten Wochen, Monate war ich in Frankfurt, in Stuttgart, in München auf Konferenzen oder auf Meetups, auf Treffen. Genau zum Thema Kryptomarkt, hier in meiner Umgebung, Würzburg-Schweinfurt, die Ecke, nördliches Bayern, Sind leider auch gerade wieder, ja, weil man doch merkt, dass viele wirklich nur wegen des Geldes im Markt waren, verschiedene Gruppierungen wieder zusammengefallen, wo man sich mal so einmal im Monat getroffen hat oder so. Bei manchen war ich auch, so Stammtische, Krypto-Stammtische und so. Was schade ist, ich bin dennoch weiterhin absolut im Kryptomarkt. Bei mir geht auch weiterhin monatlich Geld in den Kryptomarkt. Also ich investiere tatsächlich von dem, was ich irgendwie zur Verfügung habe, 20-30% jetzt von meinem monatlichen Einkommen in den Kryptomarkt rein, ohne dass ich eigentlich viel rausnehme. Macht momentan keinen Sinn rauszunehmen, weil dann würde ich tatsächlich Verlust machen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, der Kryptomarkt ist eingebrochen und es war damals eine Blase, aber es war ja auch eigentlich relativ unstrittig. Natürlich hat man gehofft, dass die Blase noch größer wird und dadurch auch mehr Geld ja, reinkommen kann. Ist nicht eingetreten, aber man weiß auch nicht, warum. Also es gibt, wenn du heute jemanden fragst, kann er dir nicht irgendwie eben mit Zahlen, warum auch immer, belegen, warum der Kryptomarkt wieder eingebrochen ist. Genauso wenig, wie man auch heute noch nicht weiß, warum der Kryptomarkt so explodiert ist. Man kann Mutmaßungen anstellen, Medienhype, generell Social-Media-Welle, Verbreitung, keine Ahnung, das weiß keiner, also keiner zuverlässig zumindest, man hat einzelne Anhaltspunkte. Von der ganzen Technologie und von der Philosophie und von der Vision von Krypto oder von Blockchain beziehungsweise DLT, also Distributed Ledger Technologies, lasse ich mich nicht birren. Also es gibt keinerlei Anhaltspunkt, dass die Technologie als solches nicht funktioniert oder funktionieren kann oder dass sie nicht Verwendung finden sollte oder Verwendung finden wird. Ist natürlich sehr abstrakt. Aber es gibt natürlich, abgesehen von einzelnen Projekten, also einzelnen Tokens, einzelnen, keine Ahnung, wie sie alle heißen, Krypto-Projekten, die entweder von Anfang an als Betrug angelegt waren oder aufgrund von wirtschaftlichen Schwierigkeiten, weil der Preis plötzlich gefallen ist, das Team, was hinter dem Projekt steht, nicht mehr bezahlt werden konnte oder so und dann doch gemeint hat, okay, eigentlich hatten wir eine gute Idee, aber jetzt ziehen wir das Geld einfach mal ab und sind weg. Auf betrügerische Art und Weise, natürlich gibt es das, aber dennoch, die Technologie, Blockchain, DLT, in verschiedenen Projekten, glaube ich, wird die Zukunft sein. Es gibt keine Alternative dazu. Es ist kein Beweis gefunden worden, obwohl intensiv danach gesucht wurde, dass es nicht funktionieren kann. Von daher hat sich seit letztem Jahr, oder sagen wir Anfang letzten Jahres, 2018, wo ja schon die Welle im Dezember, Anfang letzten Jahr im Januar, auf der Spitze war, hat sich technologisch von den Inhalten eigentlich sich gar nichts verändert. Wie gesagt, einzelne Projekte natürlich, weil die einfach Missmanagement hatten, weil die einfach nicht gut waren, weil die Vision kacke war, weil die Leute nicht gut waren, was auch immer, welche Einflüsse da drin waren. Aber so generell, Krypto ist für mich eine absolute Zukunft. Und interessant wird es jetzt die letzten Wochen, Monate, ich kann es jetzt aus meiner wirklich Arbeit erzählen, wir haben ja eigentlich mit Blockchain überhaupt nichts zu tun. Wir sind ein Bereich, der sehr stark im Transport- und Logistikmarkt unterwegs ist und wir da Software herstellen und eben entsprechend Plattformen hosten für Logistik- und Transportunternehmen bis hoch zu Enterprise-Unternehmen, also die wirklich ganz Großen auf der Welt, die weltweit agieren. Und jetzt fängt es an plötzlich, dass Kunden kommen und sagen, was ist das eigentlich? Wofür können wir das einsetzen? Sollten wir das nicht tun? Und zwar ganz konkret, also ich hatte vor vier Wochen tatsächlich einen altgedienten Kunden bei uns im Haus, wo wir dann zusammen saßen, der explizit kam und ein Treffen gebeten hat, der eigentlich von Computern und Internet nichts zu tun hat, das ist wirklich ein Geschäftsführer, der einfach nur Entscheidungen trifft und sagt, wie richten wir uns aus und was können wir machen, um einfach die nächsten Jahre gut dazustehen und heute schon einzusteigen, damit in ein paar Jahren, wenn in irgendwas, in welcher Technologie auch immer, es rund geht, wir da mit dabei sind. Also wirklich so die mittel- und langfristige Planung. Und er dann explizit gefragt hat, ob wir uns darüber nicht unterhalten wollen. Und da merkt man schon, dass in den Firmen immer mehr darüber nachgedacht wird, wo kann ich es einsetzen, wo macht es Sinn, wo macht es keinen Sinn, was muss ich tun, um einzusteigen. Da sind wir weit weg von dieser ganzen Spekulation, von wegen, ich stecke Geld rein oder hole Geld raus, sondern wirklich, wie setze ich die einzelnen Technologien, die einzelnen Krypto-Projekte, die da sind, eventuell ein oder auch nicht. Und auch ich werde jetzt Anfang des Jahres, machen wir bei uns im Unternehmen immer so ein Strategie-Meeting in Anführungszeichen. Da schließen wir uns über ein Wochenende so ein bisschen in einem Hotel ein, die ganzen Führungskräfte. sind wir so 6, 7 Leute. Und dann überlegen wir einfach mal, was wollen wir nicht unbedingt dieses Jahr, beziehungsweise nächstes und übernächstes Jahr, also weil für dieses Jahr haben wir eigentlich letztes Jahr schon die Planung gemacht, sondern mittel- und langfristige Planungen. Was wollen wir tun, was müssen wir tun, um unsere Ziele zu erreichen? Und definitiv werde ich für meinen Bereich, den ich verantworte, was eben Cloud Computing, Hosting, Netzwerk und so weiter angeht, dafür ist ja mein Thema, sagen, dass wir einen Blockchain- und Krypto-Bereich aufbauen. Also sprich, Nodes hosten für einzelne Projekte, die dann eingesetzt werden sollen in der Programmierung und so weiter. Eingangstore, Verwaltungsnodes, Masternodes, was auch immer aufbauen und anbieten an Kunden, um dann auch Geld dafür zu verlangen, im Blockchain-Bereich. Von daher kann ich nur sagen, ich bin weiterhin voll dabei. Ich kann es jedem auch nur empfehlen, natürlich mit entsprechend Engagement, sich da einzuarbeiten, in das, was man da genau investiert in die einzelnen Projekte, weiterhin da tätig zu sein. Immer noch mit dem Zusatz natürlich, alles, was ihr in Geld reinsteckt, ist auch mein Thema, kann morgen weg sein. Ich habe ja auch zwischenzeitlich mal, die habe ich es, glaube ich, erzählt, mal Geld vom Tisch genommen. Also ist aber schon 3/4 Jahr her jetzt, glaube ich. Also einen größeren Teil von meinen Invests. Und habe damit mir auch was im echten Leben gegönnt, was ich so nicht hätte machen können oder wollen, wenn ich da nicht damals schon das Glück gehabt hätte, ein bisschen was zu verdienen dadurch. Ja, von daher Philosophie, Vision gleich, Projekte. Die großen Projekte, in die man damals investiert, sind auch heute alle noch sehr gut aufgestellt, ehrlich gesagt. Also wenn man so Sachen wie IOTA, wie Stellar, NEM vielleicht nicht unbedingt gerade, die rutschen gerade ein bisschen ab, auch in der Gründe, aber die großen Projekte sind natürlich auch alle eingebrochen von ihrer Marktkapitalisierung, aber technologisch von den Teams hat sich da nicht viel verändert, außer dass eigentlich alles Schritte nach vorne gemacht hat. Also es gab überall Weiterentwicklungen und teilweise enorme Weiterentwicklungen. Die nächsten 2, 3 Jahre werden aber mit Sicherheit noch, ja, da kein marktfähiges Produkt, sage ich mal, wirklich da sein. Glaube ich zumindest nicht. Also bei wenigen Projekten, die für sich schon funktionieren und das aber auch schon letztes Jahr funktioniert haben, kann das anders sein. Ob diese genutzt werden, glaube ich, dafür ist die Marktannahme bei Sachen wie Storage oder sowas, also wo man Festplattenspeicher zum Beispiel dezentralisiert zur Verfügung stellen kann und dann auch bezahlt wird dafür, dass ich auf meiner Heimkiste eine Festplatte habe, die ich irgendwie bereitstelle, da glaube ich, das ist zu klein gedacht. Also da ist die Marktadaption, wird da nicht funktionieren, glaube ich. Aber das sei ja dahingestellt, kann jeder überlegen, wie er möchte. Wahrscheinlich wird es am Ende das, was erfolgreich sein wird, können ja ganz andere Projekte sein, als die wir heute sehen oder auf dem Schirm haben, die vielleicht jetzt noch keiner kennt oder vielleicht noch gar nicht existent sind. Aber die nächsten 2, 3 Jahre werden auf jeden Fall spannend. Und die habe ich auch gesagt, ruhig bleiben, weiter investieren, die Empfehlung gebe ich keinem, auch dir ja nicht. Wenn jemand unbedingt möchte, kann ich sagen, was ich gut finde, was ich nicht gut finde, und dann muss derjenige selber entscheiden, ob er das machen möchte oder so. Da fällt mir ein, damals haben wir, glaube ich, haben wir es gesagt, da ging es ja auch darum, dass ich in meinem Freundeskreis, für meinen Freundeskreis investiert habe.
Genau.
Und ich weiß noch, ich erinnere mich dran, dass in irgendwelchen Comments stand, weil ich hatte, glaube ich, gesagt, also so mache ich es ja auch, dass ich Geld nehme, ich versuche das, was ich bekomme, zu verdoppeln und das, was oben drüber ist, ist meins und auch auf ein Jahr gesehen. Und damals, weiß ich noch, gab es ein paar böse Kommentare, glaube ich, dass das als Frechheit empfunden wurde, jetzt wo man so viel Geld damit machen kann, innerhalb von ein paar Tagen, dass er schon verdoppeln und verfünffachen und verzehnfachen kann, warum ich dann nur die Verdoppelung irgendwie anvisiere. Nämlich genau aus dem Grund und das auf ein Jahr gesehen, weil ich es damals schon unheimlich schwer fand, in die Zukunft zu gucken, um zu sagen, kann ich damit wirklich, ich kann nicht versprechen, dass ich es verzehnfache, also das funktioniert nicht. Sondern der Kryptomarkt kann auch wirklich weit rückläufiger sein oder viel schwieriger sein. Ich habe alles geschafft, muss ich sagen. Also ich habe alle meine Invests tatsächlich verdoppelt. Ich mache es aber auch nicht mehr. Weil damals gab es ein paar Anfragen, ob ich das nicht irgendwie auch für Community, also 2 Anfragen hatte ich, glaube ich, per Discord-Chat damals, ob ich das nicht auch für denjenigen, den ich nicht kannte, machen wollen würde. Da habe ich abgelehnt. Die Sache ist die, dass es steuerrechtlich einfach eine Grauzone wird, die immer mehr zur roten Zone wird. Also da, auch da geht es voran, die Rechtsprechung geht voran, die steuerrechtlichen Themen gehen voran, man kann es nicht einfach so machen. Das müsste man dann, müsste man wirklich so als Broker sich registrieren und Lizenzen und keine Ahnung was, und dann hat man eine Aufsichtspflichten und so einen Scheiß. Das mache ich nicht. Ich meine, für mich war es ein Hobby. Ja.
Muss ich eigentlich als jemand, der Jota gekauft hat, das in irgendeiner Form angeben? Ja, ne?
Nicht, wenn du das länger als ein Jahr hältst.
Okay.
Ja, also was so, du musst es irgendwann angeben, oder solltest du auf jeden Fall angeben, wenn du es irgendwann auscashst. Der Unterschied ist dann, machst du es unterhalb von, das ist genauso wie vor letztes Jahr, da war das genauso, machst du es unterhalb von einem Jahr, also kaufst du es jetzt im Januar und wirst es im November verkaufen, dann hast du es innerhalb von einem Jahr gekauft und wieder verkauft, dann musst du deine Gewinne oder aber auch Verluste versteuern oder angeben. Mhm. Wenn du es länger als ein Jahr hältst, dann nicht, nach auch jetziger gültiger Meinung und Experten- und Rechtsprechung. Wenn du es länger als ein Jahr hältst, musst du es natürlich auch irgendwann angeben, weil dann landet ja plötzlich Geld auf deinem Konto und dann musst du sagen, naja, ich habe das damals gekauft, aber du musst nichts zahlen, weil es halt über ein Jahr. Ich meine, es hat ja nichts mit Krypto zu tun, es ist mit der ganzen regulären Welt. Wenn du heute ein Auto kaufst, ist es genauso. Also wenn du jetzt heute ein Auto von mir von 1.000 Euro kaufst und schaffst es in einem halben Jahr, das nochmal für 1.500 Euro zu verkaufen, dann hast du das gleiche Thema. Da musst du diese 500 Euro versteuern. Wenn du das Auto nach eineinhalb Jahren erst verkaufst und hast 500 Euro Gewinn gemacht, wie auch immer du das geschafft hast, dann musst du das nicht versteuern. Also das hat da nichts mit Krypto zu tun, sondern das ist einfach generell.
Ja, perfekt. Ich habe es ja vor, das noch lange zu halten, weil ich glaube, das ist gerade bei Jota eine Investition in die Zukunft. Ne? Von daher sehe ich das auch ganz entspannt. Ich habe mich da sehr an deinen Vorgaben orientiert, zu sagen, ich investiere nur Geld irgendwie, wo ich auch, wenn es weg wäre, was mich jetzt auch nicht umhauen würde und so weiter. Es gab ja den einen oder anderen bösen Flame in der Community irgendwie von den üblichen Trollen irgendwie, dass wir die Leute da ins Verderben reißen würden. Wir haben das immer sehr deutlich formuliert, dass wir gesagt haben, ne, bitte, ne, macht auch eure eigenen Gedanken. Ich kann mich da noch an Aussprüche von dir erinnern. Macht euch eigene Gedanken, wir garantieren für nichts irgendwie.
Ja, wobei
nur Geld, was ihr auch wirklich überhabt und so weiter. Ne?
Ja. Wobei man schon sagen muss, ich meine, sobald man so ein Thema sagt, hat es immer eine Werbewirkung. Also das muss man sich schon klar sein. Da kann man noch 10-mal irgendwie ein Disclaimer drunter und drüber bauen und sagen, Achtung, 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 ich bin hier kein Consultant und hört nicht auf mich und so. Wenn man da irgendwie von schwärmt und so, und das habe ich ja auch gemacht und so, dann ist es definitiv etwas, was eine Werbewirkung hat. Und von daher finde ich auch eigentlich, ist immer nicht schlecht, wenn es auch Leute gibt, die darauf hinweisen, in welchem Ton auch immer. Mir ist es ja immer relativ egal, ob das jetzt einer eher flamed meint oder total nüchtern macht. Die Community ist erwachsen genug, das auszulesen, wie sie es möchte, unabhängig, wie es da steht. Alles gut. Man muss auch ganz klar sagen, es zwingt ja keinen einer. Also man würde jetzt, außer die Potenzial, tatsächlich in ein paar Jahren recht viel Geld damit zu machen, oder ein bisschen Geld auch nur damit zu machen, gibt es ja keinen Grund, das zu sagen, naja, das ist die letzte Chance. Wenn ich das heute nicht mache, dann kann ich mir übermorgen nichts mehr im Aldi kaufen, weil Aldi irgendwie Hausverbot mir teilt oder sowas. Das ist ja schwachsinnig, das gibt es ja nicht. Es ist ja eine reine monetäre Geschichte. Von daher kann sich das jeder selber aussuchen. Ich empfehle es natürlich nur mit Augenmerk auf, was unterstütze ich da. Für mich ist ja auch immer so ein Punkt gewesen, in Teilen meine größeren Beträge habe ich sogar eigentlich eher mit der Intuition reingesteckt, das Projekt zu unterstützen. Also ich habe tatsächlich ein paar kleinere Projekte bewusst mehr Geld rein investiert, nicht weil ich unbedingt gedacht habe, dass ich damit den meisten Profit rausziehen könnte, wenn die mal durch die Decke gehen, weil dann hätte ich das wahrscheinlich in andere Projekte reingesteckt. Und eher, weil ich wusste, okay, mit meinem Invest können die jetzt irgendwie einen Entwickler einen Monat bezahlen oder zwei oder drei Monate mit dem Geld, was ich denen jetzt zur Verfügung stelle, wenn sie es denn entsprechend richtig einsetzen. Ich meine, das ist eine Vertrauensgeschichte, vielleicht haben die da auch irgendwie Party mitgemacht oder keine Ahnung, sind abgehauen damit. Das kriegt man natürlich nicht mit. Aber die Chance ist bei sehr vielen doch hoch gewesen, dass wenn man da ein bisschen Geld reingesteckt hat, dass die dieses Geld nehmen können, gerade bei ICOs und damit dann auch das Team aufbauen, die richtigen Leute holen und damit die Chance größer wird, dass es technologisch vorangeht und damit die Chance, dass das Projekt erfolgreich wird, entsprechend steigt. Aber das ja, sind so Nebengedanken, die ich mir dann wiederum gemacht habe. Den meisten, das ist auch völlig okay, geht es ja darum, Geld reinzustecken heute, um möglichst schnell möglichst viel Geld zurückzubekommen. Das finde ich nicht verwerflich. Ob das der richtige Ansatz ist und ob man nur mit diesen Gedanken auch wirklich sich Technologien dahinter anguckt, die Teams anguckt, das wage ich dann auch zu bezweifeln, weil meistens aus der Erfahrung heraus ist das nicht der Fall gewesen. Die verlassen sich dann auf irgendwelche Marktanalysen, auf irgendwelche Blogs, wo vermeintliche oder auch echte Marktanalysen, es gibt auch mittlerweile gute Blogs, wo wirklich gute, fundierte Leute dran sitzen und Empfehlungen oder Bewertungen und Reviews abgeben. Das Problem ist, die sind relativ schnell recht bekannt und sobald die relativ recht schnell in diesem Medien bekannt sind, sind es dann so selbsterfüllende Prophezeiungen, wenn die was sagen, weil natürlich, wenn da einer, der bekannt ist und irgendwie 100.000 YouTube-Fans hat, sagt, kauf das jetzt und von den 100.000 gehen 50.000 hin und kaufen das, dann steigt natürlich der Gewinn. Das Problem ist, es ist kein nachhaltiger Gewinn. Das kann halt genauso schnell wieder droppen, wie es irgendwie die Höhe gegangen ist. Von daher tue ich mir die gar nicht mehr an. Das habe ich vor ein paar Jahren, habe ich das auch gemacht oder letztes Jahr auch noch. Davon bin ich komplett weg. Das funktioniert für mich nicht.
Okay, spannend.
Die Frage weiß ich, die habe ich nie beantwortet, aber die kam ein paar Mal, ob es irgendwelche Übungsgeschichten gab. Und ich kam jetzt drauf, deswegen will ich nur kurz erwähnen, weil ich mir jetzt so eine Übungsmöglichkeit geschaffen habe. Also wie handle ich an Börsen? Ich habe für mich eine Webseite aufgesetzt, die findet ihr auch unter edur.ninja. Da könnt ihr das Traden ein bisschen üben. Beziehungsweise, wenn ihr Projekte habt, wo ihr vermeintlich denkt, die könnten erfolgreich sein oder nicht, mache ich es mittlerweile so, dass ich da nicht direkt rein investiere.
edur.ninja.
Ja.
Glaube ich. Verbitten.
Gebt mal HTTPS davor. Muss ich noch fixen, glaube ich. Ja, ich habe recht. War jetzt nicht dafür gedacht, ist jetzt gerade eher spontan, dass da jemand drauf geht. Da könnt ihr euch dann einloggen und da kriegt ihr, wenn ihr euch einloggt, bei mir auf der Seite, kriegt ihr automatisch ein Guthaben. Also ich muss da noch ein Projekt aufmachen, momentan wirst du wahrscheinlich wenig sehen. Das heißt, da könnt ihr euch in so Competitions, in so einen Wettbewerb dann einloggen. Der läuft eine Woche oder einen Monat, muss ich nachher mal gucken, ich habe es noch nicht gemacht. Und dann kriegt ihr halt zum Beispiel $10,000 virtuelles simuliertes Geld. Und könnt dann dieses Geld quasi einfach mal beliebig in Krypto-Projekte investieren. Natürlich nicht echt, sondern eben nur zu Schulungs- und Simulationszwecken. Und können dann aber im Hintergrund laufen die echten Marktdaten rein. Also so, wie es momentan auch auf den Börsen generell gehandelt wird im Durchschnitt. Und dann könnt ihr mal gucken, wenn ihr in dieses Projekt investiert und lasst es einfach mal eine Woche laufen, seid ihr dann ein Minus oder ein Plus? Also ich mache das mittlerweile so, um einen Coin zu verstehen oder ein Projekt, und wie da die Marktgegebenheiten sind, dass ich mir eine Competition für mich mache. Ich habe momentan 15 Competitions für mich am Laufen, wo ich jeweils in unterschiedlichen Laufzeiten, wo ich sage, naja, hier ist ein neues Projekt, war ich noch nicht drin, wie Rechain zum Beispiel. Bitte nicht rein investieren. War jetzt keine Empfehlung, war nur ein Beispiel. Guck einfach, weil ich gucke ja am Tag so 30 bis 60 News durch, also Nachrichten zu einzelnen Projekten, die mich interessieren, um einfach zu wissen, was machen die gerade, wo sind deren Probleme, was steht bei denen an, was ist die Rückmeldung der Community, gibt es positive oder negative Nachrichten dazu und so weiter, alles das, was eventuell so einen Marktkurs beeinflussen kann. Und dann gucke ich, ob ich mit meinen Einschätzungen richtig liege, bevor ich dann tatsächlich auf einer Börse da rein investiere. Von daher ist es nur ein Angebot, ihr könnt das machen, es gibt keinen Anspruch auf die Webseite, da ist keine Werbung drauf, ich verkaufe euch da nichts, da sind keine Shoplinks, keine Reflinks drauf, da ist noch nicht mal Google Analytics drauf, das ist einfach wirklich nur zum Rumspielen, aber wen das interessiert, kann das gerne machen oder mich auch im Discord dazu ansprechen. Ist wie gesagt eine ganz, ganz gute, hilfreiche Geschichte, wie ich gemerkt habe, weil ich bin 2-3 Mal die letzten Monate böse reingelaufen, dass ich ein Projekt oder ein Coin in seiner Marktgegebenheit nicht verstanden habe. Also konkret war, ich habe rein investiert, weil ich dachte, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, der Kurs ist recht niedrig, die Nachrichtenlage ist entsprechend, dass sich nicht viel gerade bewegt, was es abstützen oder steigen lassen kann. Und bin da ziemlich mit auf die Nase gefallen, weil dann haben die angekündigt, die machen die Technologie neu. Und ich dachte, um Gottes Willen, da kündigt jemand an, der schmeißt da die komplette Entwicklung, die er bis jetzt gemacht hat, über den Haufen, macht die komplett neu. Was für eine schlechte Nachricht, bitteschön, ist das denn? Der Kurs wird abstürzen, bin natürlich dann raus aus dem Markt innerhalb von wenigen Minuten oder 1-2 Stunden damals. Und plötzlich, nachdem ich verkauft habe, merke ich, wie immer der Kurs immer mehr steigt. weil für die anderen, die sich eben mehr mit dem Projekt auseinandergesetzt haben, war die Nachricht, oh, die machen alles neu, eine gute Nachricht, weil die schon die ganze Zeit irgendwie so gesagt haben unter der Hand, naja, eigentlich sollen die nochmal neu anfangen, weil die Vision und die Idee, die sie haben, ist total geil, die technische Umsetzung ist total kacke. Für die war das eine total gute Nachricht, dass die jetzt alles über den Haufen schmeißen und nochmal neu machen, und der Kurs ist gestiegen. Und dann hatte ich genau das Gleiche nochmal in einem anderen Fall, wo ich dachte, das war danach, da ist es genauso, anderes Projekt, die haben gesagt, wir machen nicht alles neu, aber wir machen hier einen gewissen Teil neu. Und ich dachte, alles klar, Sebastian, dann gehst du nur mit noch mehr Geld rein. Da wird es genauso laufen. Ja, und da war die Community total angepisst und verunsichert dadurch, dass die alle mit der quasi gleichen Aussage alles über den Haufen schmeißen und dann ist der Preis unheimlich gefallen. Und da habe ich die Nachrichtenlage völlig falsch eingeschätzt. Und deswegen übe ich da einfach mittlerweile bei Invests vorher immer so ein bisschen.
Lustig. Hast du einfach mal eben so eine Seite rausgehauen, wo man dann ein bisschen üben kann?
Nee, die ist nicht von mir. Das ist so ein Script, so ein Script, was man halt installieren, laufen lassen kann. Kann ich mir nicht an meine Feder stecken irgendwie. Ist auch ein bisschen, muss man sagen, anderes Handeln als an den Börsen. Also es orientiert sich sehr an dem Forex-Handel. Egal, was es ist. Es ist wesentlich einfacher zu traden, als jetzt an Binance oder an einer Kryptobörse, weil das Problem ist, dass dieses typische Kryptobörsenspiel oder Kryptobörse ich nicht nachsimulieren kann sauber. Also dann kann ich mit virtuellen und random gewürfelten Zahlen agieren, aber es bringt mich ja nicht weiter. Ich will ja wirklich gucken, so ein bisschen mich an die Wirklichkeit anlehnen. Und daher hat man eben auf dieser Seite jetzt von mir die Möglichkeit, eben Forex-Handel soweit zu betreiben. Das heißt, sagt einfach irgendwann, ich möchte für 1.000 Dollar von meinen 10.000 oder 100.000 Dollar Spielgeld, möchte ich jetzt in IOTA gehen. Dann ist dieser Handel offen und ab dem Moment läuft dann quasi, lasst ihr es dann einfach stehen, diesen offenen Handel, und in einer Woche sagt ihr, alles klar, ich möchte den heute schließen, weil ich entweder das Gefühl habe, dass ich gerade schon genug Profit habe, also mein Einstiegspreis gegen den Endpreis, dass ich da genug Differenz ins Positive gezogen habe, dass ich diesen Gewinn auch wirklich mitnehmen möchte, oder ich habe die Angst, dass es noch weiter fällt. Ich schließe den Handel jetzt, auch wenn ich vielleicht schon Verluste gemacht habe, und dann nehme ich halt die paar Euro oder Dollar im Verlust in Kauf. Wie gesagt, alles virtuell, alles ohne, dass jemand irgendwie über sein PayPal-Konto angeben muss oder irgend sowas. Wird es jetzt nicht geben, wird es zukünftig nicht geben. Rein zum bisschen trainieren. Und das kann ich schon jedem empfehlen, weil ich glaube, die meisten, die auch Geld verloren haben, waren die, weil sie nicht wussten wirklich, was sie tun und was für Auswirkungen das hat.
Okay. Ja, dann bin ich mal wieder beruhigt und werde einfach mein IOTA noch ein paar Jährchen halten. Und ja, das ist einfach meine Altersvorsorge, Sebi, ne? Machen wir so. Ja. Irgendwann geht es durch die Decke und ich bin rich as fuck. Ja.
Ja, unabhängig von allen irgendwie ideologischen Schweinkram, der oftmals auch nur ein Feigenblatt irgendwie ist. Also wenn ich mir nicht sicher bin, dann schiebe ich auch immer gerne mal so das Argument, naja, du tust dir was Gutes in dem Projekt Gutes. Natürlich ist im Hintergrund, will ich damit Geld verdienen. Punkt. Also fertig. Ich finde es unheimlich interessant, spaßig, es ist zu meinem Hobby geworden. Ich reise gerne irgendwie hier durch die Welt, fahre ein, zwei Stunden durch die Gegend, um auf irgendwelche Meetups und so weiter zu gehen, auf irgendwelche Konferenzen dazu. Und was auch oftmals anstrengend ist und ja auch ein bisschen Geld kostet. Aber am Ende, alles, wo ich rein investiert habe, möchte ich am Ende hoffentlich wesentlich mehr Geld rausziehen in ein paar Jahren, als ich es jetzt und letztes Jahr und vorletztes Jahr irgendwie reingesteckt habe. Klar, ist so.
Gut.
Und ich glaube, es kann funktionieren.
Spätestens in einem Jahr, Eduard, bist du wieder hier im Podcast zu Gast. Und dann wollen wir mal gucken, wie sich der Kryptomarkt entwickelt hat. Ja. Eine Bitte habe ich zum Abschluss noch an dich, weil mich mehrere Community-Mitglieder gefragt haben. Es gibt wirklich noch Leute da draußen, die haben noch mal eine ganz alte URL, bamstevinio.de als Domain. Und die ist nämlich noch nicht weitergeleitet auf meinem Blog.
Ah, okay. Dann machen wir das mal.
Alles klar. Hast du eine kleine Hausaufgabe von Lehrer Krömer mitbekommen. Schön, dass du da warst, Edu. Es ist immer eine Freude, dir zuzuhören. Du bist immer so der Märchenonkel. Ja, ich höre dir immer gerne zu. Ich könnte dir auch stundenlang zuhören, ob es jetzt zum Cloud-Gaming war, was ich so in der Form überhaupt nicht abschätzen hätte können, irgendwie, dass es so gut schon funktioniert.
Hast du mal das Video angeguckt?
Ja, ich habe gerade reingeguckt. Es sieht ein bisschen pixelig aus.
Aber
ich glaube, das liegt
an deinem
Streaming.
Das genau.
Deinem Streaming, ja. Ja.
Also, wie gesagt, Ultra-Einstellung Battlefield 5 und ohne Pixel, ohne Lags, ohne Verzerrung, irgendwas. Wenn da was für Pixel ist, ich habe es mir selber, glaube ich, gar nicht angeguckt, dann ist es, weil ich da irgendwie mit 2500 Kilobyte oder so Kilobit gestreamt habe, was jetzt nicht so viel, glaube ich, war.
Genau, und wenn ihr da draußen also keine Kohle habt für einen teuren Gaming-Rechner und trotzdem zocken wollt oder irgendwie viel durch die Gegend fahrt, ja, und nicht immer irgendwie einen guten Rechner mitnehmen wollt oder könnt, ne, habt ihr gerade gehört, ne, auf der Weihnachtsfeier mit einem Tablet, ne?
Ja.
Wenn ihr, was weiß ich, keine Ahnung, mehrere Wohnungen habt, mehrere Wohnsitze oder so, dann ist es natürlich auch eine geile Sache eigentlich. Naja, könnt ihr euch ja mal angucken. Danke, Edo, dass du heute da warst. War mir wie immer eine Freude. Und ja, das war's dann für heute. Und jetzt geht's noch mit meinem zweiten Solo-Part weiter. Danke, Edo, dass du da warst. Und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao, ciao.
Ciao.
Hallo, ihr Lieben. Ja, es ist Sonntag, 17 Uhr oder kurz davor. Oh, ihr Lieben, war das eine Nacht. Alter Schwede. Ja, Leo hat da ein bisschen Ärger gemacht. Der hat heute, ja, es ist halt nun mal so, ne? 3 Monats-Koliken. Hat man jetzt 2 anstrengende Tage gehabt. Heute Nacht war besonders anstrengend. Ich bin quasi gestern den gesamten Abend im Storchschritt mit ihm durchs Haus gelatscht. Ja, das hat man manchmal. Und dann, nach keine Ahnung, gestern Abend noch ein bisschen Football geguckt und gedacht, ach komm, ne, jetzt schläfen Mama und Leo. Nutzen mal aus, ne, und bis 3 Uhr irgendwie geguckt und dann, ja, um 8 Uhr stand er schon wieder auf der Matte, plus aufwachen zwischendurch fürs Stehen. Und heute war auch den ganzen Tag quengelig. Ich bin, ja, das klingt so negativ, ne, als hätte ich irgendwie so ein totales Kackleben, man kriegt ja auch so viel wieder. Geil ist, dass wir dann Familienessen haben hatten heute Nachmittag und die Uroma hatte quasi Geburtstag. Und da war er dann wieder Keep Smiling, der feine Herr, ne, da hat er sich wieder von seiner besten Seite gezeigt. Und meine Freundin und ich so beide so im Halbschlaf und Delirium. Und da war der Feinherr dann ganz entspannt, hat die ganze Zeit fast gepennt. Wenn er nicht gepennt hat, war er wach und hat gelächelt und süß. Der alte Poser, ne? So ist das aber. Ja, keine Ahnung. Sowas kommt vor, irgendwie dieses Gejammer, was ihr jetzt hört, wo ihr denkt, ach Krömer, das denke ich auch normal. Und ich glaube, es gibt wesentlich unentspanntere Babys in unserem Leo. Ja, wir sind heute ein bisschen melancholisch drauf, meine Freundin und ich. Und ja, haben so ein bisschen gerade über unser altes Leben sinniert und wie wir das vermissen so. Aber dass es beide so ein bisschen so empfinden, ist das eine schöne Sache. Und können wir uns gegenseitig die Taschentücher reichen. Naja, aber eigentlich geht uns gut. Ich habe gerade erstmal einen Energy Drink gesoffen. Der Community-Mitglied Alex hat mir als Überraschung zur Geburt einfach mal 2 Träger Energy Drinks geschickt. Da haben wir gerade erstmal einen reingepfiffen, jetzt geht's mir besser. Ja, ansonsten, ihr Lieben, habt ihr ja vorhin schon gehört, oder besser gesagt, gestern im ersten Teil, Tom Brady-Trikot liegt bereit, gleich um 19 Uhr in 2 Stunden Conference Semifinal. Freue mich schon drauf, gleich Patriots gucken, wie gesagt, die scheinen heute aus, bei meinem Glück. Schauen wir mal. Ja, ich habe hier ein paar tolle Sachen auf meiner Liste stehen. Und zwar den Blog-Eintrag der Woche. Ich habe hier 2 Sachen stehen. Ja, zuerst habe ich hingeschrieben, irgendwie, dass Blizzard Stan Lee in WoW eingebaut hat. Habe es dann aber durchgestrichen und Katzenscheiße drüber geschrieben. Beides eine schöne Sache. Ich denke, das mit Stan Lee und WoW habt ihr schon mitbekommen. Es soll aber ja um Sachen gehen, die so ein bisschen untergegangen sind. Und dieser Katzenscheiße-Eintrag ist eigentlich der Knüller. Von daher möchte ich den jetzt hier vorziehen. Was ist passiert? Ein frustrierter Paketempfänger in den USA wurden immer die Amazon-Pakete vor der Tür weggeklaut. Er hat dann Folgendes gemacht, hat irgendwie Kameras an seinem Haus angebracht und hat ein riesiges Amazon-Paket fertig gemacht, wo er einfach schön Katzenscheiße reingehämmert hat, damit es schön schwer ist, und hat das quasi gefilmt. Und ja, das war wohl immer dieselbe Person, den hat also zwar quasi 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Er hat den Typen dick auf Video mit Gesicht und allem drum und dran, quasi für die Fahndung und die Polizei. Und der Typ irgendwie hat sich einen Ast gefreut, oh, schön schwer, ist bestimmt was Wertvolles drin. Und der wird irgendwann zu Hause die Katzenscheiße aufgemacht haben. Herzlichen Glückwunsch dazu. Lustige Aktion. Es gibt noch ein 2. Video, wo die Reaktion der Polizei zu sehen ist. Sehr, sehr lustig. Guckt es euch an. Der Blogantrag heißt: Frustrierter Paketempfänger hinterlässt Dieben-Pakete mit Katzenscheiße. Mein Fäkalhumor, ne? Ihr kennt mich, meine Lieben. Dann die Blogwoche. Ja, ich fange jetzt mal chronologisch an, der Reihenfolge nach, von neu zu alt. Dash-Buttons sind verboten worden. Ich habe wieder die Blog-Anträge rausgesucht, die meisten Comments hatten. Dash-Buttons sind verboten worden, das in zweiter Instanz schon. Das Oberlandgericht München hat das quasi bestätigt. Das erste Urteil warte mal, ich rufe den Blogantrag mal auf. Also diese WLAN-Bestellknöpfe, ihr kennt die von Amazon, wo man, was weiß ich, Katzennahrung oder Waschmittel oder so mit einem Knopfdruck nachbestellen kann, wurden erneut verboten oder beziehungsweise das Urteil wurde bestätigt. warte mal, Landgericht München war davor, also zweite Instanz, jetzt Oberlandesgericht München. Aber Amazon will auch hier in Berufung gehen. Begründung der Richter war intransparente Bestellung. Ihr habt euch da in den Comments ein bisschen gestritten. Gut, 17 Kommentare sind jetzt nicht die Welt, aber ja, über 10 ist schon, ne? Ist schon was. Ihr streitet euch darüber, ob man die braucht oder nicht. Ich habe mir da noch nie Gedanken gemacht, ganz ehrlich, ob ich so einen Button brauche, um mein Waschmittel zu bestellen oder mal eben auf Amazon gehe. Who the fuck cares? Ich sag's euch, wie es ist. Dann, in den letzten Tagen, große Nachricht, ging durchs Internet. Bungie hat gesagt, wir haben keinen Bock mehr auf Activision. Und wir nehmen Destiny mit und wir machen in Zukunft unsere eigenen Games. Auch hier habe ich natürlich wieder gehatet, habe gesagt, ja, Leute, ganz ehrlich, man hört in letzter Zeit nur noch Negatives von Activision. Der eine oder andere schrieb, ja, ist gar nicht so eine große Sache. Die hatten einfach einen Vertrag, der jetzt ausgelaufen ist. Und ja, Bungie hat da schon lange drüber nachgedacht und es ist jetzt so gekommen und hat sich jetzt getrennt. Ist eigentlich keine große Sache und keine Hiobsbotschaft für Activision. Naja, gut, keine Hiobsbotschaft. Die Aktie irgendwie hat 10% verloren. Ist sowieso auf dem Sturzflug von Activision Blizzard. Man hört subjektiv, auch wenn, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, die Fanboys, aber immer wieder Leute in den Comments sagen, ach, das ist alles so ein bisschen überdramatisiert. Ja, Einfluss Activision auf Blizzard. Ich erinnere an den Artikel auf Kotaku, whatever, ihr wisst, was ich meine. Dass sie ja sehr großen Einfluss jetzt mittlerweile nehmen und eher wirtschaftliche Interessen verfolgen und dass wir das alte Blizzard nicht mehr haben. Dann hörst du natürlich von Blizzard immer irgendwie, ja, da 100 Stellen gestrichen, der CEO, beziehungsweise CEO ja nicht, Mike Morhaime ist weg, dann der Finanzchef ausgetauscht und yada, whatever. Irgendwie ist es subjektiv für mich gerade so das Gefühl, dass Activision gerade irgendwie, ja, sehr oft gefühlt sehr negativ in den Nachrichten ist, aber ist natürlich eine Ferndiagnose, du weißt ja nicht, was da wirklich abgeht. Tilo Sarrazin, die alte Rinde, ne? Ja, gab es eine sehr interessante, war das ein Doku? Ich meine ja, es gab einen Bericht in ZDF, der um die Universität Gießen sich drehte und die haben quasi ein Seminar zum Thema Meinungsfreiheit gemacht, so ein kleines Experiment, haben auch, sagen wir mal, Persönlichkeiten eingeladen oder Redner eingeladen, die jetzt vielleicht ein bisschen unbequem sind, wie zum Beispiel Tilo Sarrazin. Mit seiner, ja, hier wird er als Rechtspopulist umschrieben. Und gab natürlich an der Universität halt Proteste und so weiter. Auch bei mir in den Comments wurde das heiß diskutiert, 44 Kommentare. Ja, keine Ahnung. Ich denke ja immer, irgendwie lass die Leute doch reden. Sowas muss eine Demokratie aushalten. Und wenn ich jetzt so mich in den Kopf versuche, mich in den Kopf eines potenziellen AfD-Wählers hereinzudenken irgendwie. Und unser Ziel ist es ja, jetzt sage ich einfach mal so, dass die AfD weniger gewählt wird. So, und dass die alten Wähler irgendwie von diesem Protest-AfD oder wie immer man das nennen will, zurückgehen zu den klassischen Parteien. Also ist jetzt einfach mal so rausgerotzt, ob das wirklich das Ziel ist. Sage ich jetzt einfach mal so. Und wie bekommt man die wohl eher dazu, umzudenken? A, wenn ich versuche irgendwie, sagen wir mal, Zensur zu üben, sie klein zu reden, sie tot zu schweigen, ihnen kein Forum zu bieten, sich in irgendeiner Weise zu äußern. Oder wenn ich sie reden lasse und versuche, sie quasi argumentativ zu bestatten. Und dafür bietet die AfD ja genug Freiraum oder die Rechtspopulisten allgemein. Oder genug Potenzial. So, wenn ich versuche, sie mundtot zu machen, dann, ja, sind sie in ihrer Opferrolle, dann kommen die Verschwörungstheorien, so, der Staat will das unterdrücken und so weiter. Das bietet doch viel mehr Nährboden für diese ganze Weltverschwörer irgendwie, wir sind Andersdenkende, für diese ganze Klientel, als wenn du sie reden lässt, einfach sie einfach irgendwie verbal auseinandernimmst. Irgendwie. Von daher finde ich immer, das ist vielleicht der falsche Weg. Und gerade deshalb, weil irgendwie diese Medien mit ihrer Berichterstattung auch diese Opferrolle immer wieder zulassen oder der AfD es ermöglichen. Und auch dieses irgendwie, ja, wir laden die nicht in Talkshows ein, wir versuchen die mundtot zu machen, was ja immer so ein bisschen die Taktik der Linken ist, gefühlt, haben die, glaube ich, auch erstmal, sagen wir mal, das war die Grundlage, dass die so erfolgreich sind, glaube ich. Auch in den Comments, ne, so Community-Mitglieder, ich kenne meine Pappenheimer, die eher so links sind, die argumentieren damit, ja, lass sie nicht reden und rechtes Gedankengut und yada yada. Ja, aber auch das, ne? Es ist ja jetzt nicht, Thilo Sarrazin ist ja jetzt ja kein Rechtsextremist oder so, ne? Von daher, lass ihn reden, meine Meinung, und ja, bestattet ihn verbal dann einfach, argumentativ irgendwie, widerlegt ihn so. Aber auch das in den Comments, ne, wird da hart drum gestritten, manche haben da meine Meinung und sagt, lass ihn reden, so. Andere, gerade wie so die Linken, sagen, ja, kannst du knicken und ja. Aber ja, allgemein, hier jemand, der in Siegen studiert, schreibt, wir haben in Siegen halt auch sehr, eine sehr linke Asta. In Bremen ist übrigens auch extrem so. Es wäre fast schon merkwürdig, wenn eine solche Empörung nicht ausgelöst worden wäre. Allerdings geht es ja auch darum, dass Dozenten sich ihren Vortrag bezahlen lassen und man das nicht unterstützen will. Ach, keine Ahnung. Whatever. Meine Meinung dazu, lass sie reden. Mundtot machen hat, glaube ich, noch nie funktioniert, ehrlich gesagt. Naja, Noten. Auch da gab es einen interessanten Bericht. Und zwar hat eine, ja, es klingt wenig authentisch, ja, also ich bilde mir ein, ich bin ja 10 Jahre Lehrer, das ganz gut beurteilen zu können, und eine Lehrerin, es ist ja so, gibt ja so eine Kolumne beim Spiegel, und das, ja, das Lehrergeständnis, ich gebe nur noch gute Noten, ja, das ist also eine Lehrerin, die sagt, ja, ich lasse überhaupt nicht mehr durchs Abi fallen, ich gebe alle eine gute Noten, weil ich einfach ein schlechtes Gewissen habe und ihnen nicht ihre Möglichkeiten und ihren Lebensweg quasi ruinieren will, so. Halte ich, also abgesehen davon, dass das Bullshit ist, meiner Ansicht nach, also der Artikel, weil klingt irgendwie nicht logisch. Anfangs habe ich gesagt, das ist das, was man letzte Zeit oft hört, irgendwie, dass gerade so in den Bereichen von Besserverdienenden, dass die halt gegen jede schlechte Note irgendwie vorgehen juristisch und dass häufig Lehrer verklagt werden, beziehungsweise Schulen, weil die Noten zu schlecht sind irgendwie, weil die Eltern dann meinen, sie hängen am längeren Hebel, weil sie Kohle haben und davon ausgehen, dass die Schule klein Bein gibt. Das hört man immer wieder. Ja, an der Finterschule war das halt auch so, ne, dass wir uns da wirklich extrem abgesichert haben, um dagegen gewappnet zu sein. Ne? Dass du also wirklich alles dokumentierst, falls irgendwie eine Klage reinkommt oder irgendjemand da juristische Schritte geht, dass du einfach dich absicherst. Ne? Und auch da gibt es viele Lehrer, die sagen, ich habe gar keinen Bock auf die Scheiße, dann gebe ich lieber gute Noten, ne? Aber damit ich meinen Frieden habe, ist halt auch nicht die beste Lösung, finde ich. Aber es geht um was anderes, wie ich gerade gesagt habe, die Lehrerin gibt mir nur gute Noten, weil sie, ja, einfach sagt, ja, ich möchte niemanden seinem Lebensweg verbauen. Finde ich persönlich sehr katastrophal aus vielerlei Hinsicht, weil natürlich in der Regel, auch da gab es Kommentare, die gesagt haben, ja, das baut ja gar nicht aufeinander auf und so weiter, aber in der Regel baut ja Schule aufeinander auf, ne? Das heißt, wenn du ein Abitur schaffst, dann sind die Voraussetzungen dafür, dass du schaffst, quasi, sagen wir mal, das Niveau, was du dafür erreichen musst, ist dann quasi die Grundlage, dass du irgendwie, ja, die Reife dafür hast, irgendwie an die Universität zu gehen, ne? Dass quasi, ja, die Anforderungen dafür, sagen wir mal, dafür gedacht sind, dass du ein Studium schaffst. Wenn du da jetzt natürlich jeden Hans und Franz durchwinkst, dann kann das passieren, dass er irgendwie im späteren Lebensweg die Quittung dafür bekommt, was dann wiederum gar nicht positiv ist, weil du der Karriere dann wahrscheinlich mehr schadest, ne? Du winkst jemanden, der eigentlich nicht die Voraussetzungen hat, die geistigen oder das Potenzial hat, irgendwie Abitur zu schaffen. Du winkst ihn durch, schenkst ihm sein Abitur, dann ist dann spätestens im Beruf oder an der Universität Schluss. Weil wenn er irgendwie mit den Anforderungen in der Oberschule schon nicht klarkommt, wie soll er denn dann sein Studium schaffen? So? Und dann hat er ein paar Jahre seines Lebens verschenkt, irgendwie kommt vielleicht mit der Niederlage dann in dem Moment nicht klar und so weiter. Von daher tust du, glaube ich, den Schülern keinen Gefallen damit. Ja, das Argument, was immer wieder genannt wurde, es gab Spätstarter, die erst hintenrum aufblühen und so weiter. Aber ich finde immer, dass, ja, jetzt sage ich meinen Schülern auch immer, ne, man darf auch mal irgendwie Scheißnoten haben, man darf auch mal ein Jahr Pause machen. Aber hinten raus muss man, Intelligenz heißt halt auch zu erkennen, dass irgendwie man seinen Lebensweg damit verbaut, wenn man irgendwie nur Fortnite spielt irgendwie. Und es heißt immer Hochschulreife und dieses Argument mit dem ja und Spätstarter und eigentlich würde ich ja und könnte ich ja, das greift nicht. Intelligenz heißt halt auch, das zu erkennen, ne, dass du das brauchst und dann zu liefern. So. Und von daher, wenn du das nicht schaffst, bis zum Abitur irgendwie deinen Arsch hochzukriegen, dann hast du einfach die Hochschulreife nicht errungen. Und dann hilft dieses Gejammer und Spätstarter und so weiter nicht. Außerdem gibt es ja dafür, für solche Leute, auch einen zweiten Bildungsweg. Von daher sehe ich keinerlei Rechtfertigung oder Notwendigkeit, Leute durchs Abitur zu winken. Und ein wichtiger Punkt ist halt auch noch, an der Finterschule war das Niveau halt sehr, sehr hoch für eine Sek-1-Schule. Frühere Real- und Hauptschule, mittlerweile Oberschule. Das merke ich jetzt besonders hier an meiner neuen Schule, ne, wo irgendwie eine andere Klientel ist und das Niveau halt ja im Vergleich dazu halt relativ niedrig ist. Und wir hatten es geschafft an der Finterschule, dass aufgrund des hohen Niveaus, dass uns halt die Ausbildungsbetriebe die Schüler aus den Händen gerissen haben. Aber weil sie wussten, okay, das Niveau an der Finterschule ist gut, wenn die guten Schnitte haben, dann sind das auch gute Leute. So. Und wenn du jeden durchs Abi winkst irgendwie und, ja, keine Ahnung, eine Bank oder so, kriegt das mit und denkt, was haben die uns denn da für einen Vogel geschickt? Der ist ja unzuverlässig und dumm und was weiß ich was. Das kommt jetzt 2-3 Mal vor und dann weiß ich, okay, nee, wisst ihr was, also wenn da jeder durchs Abi geschickt wird, dann nehmen wir von der Schule keine Leute mehr, ne? Und das ist halt die Gefahr, ne? Also du schadest dem Ansehen der Schule dann auch mit, ne, auf lange Sicht. Also halte ich für keine gute Idee, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, so wie das geschrieben ist, ich habe das in der Form auch noch nie gehört und dafür gibt es auch ein Kollegium und ein Schulleiter, der auf sowas guckt, ne? Teilweise wurde bei mir damals auch mal, ich bin ja jemand, der sehr gerne gute Noten gibt, und Schüler halt auch belohnt, wenn ich das Gefühl habe, die reißen sich den Arsch auf. Es gibt ja so Lehrer, die geben keine Einsen oder nur in einem Sonderfall. Und ich finde immer, wenn sich jemand den Arsch aufreißt und sich bemüht und auch wirklich abliefert, dann soll der eine 1 kriegen. Und dann manche Pädagogen sagen, ja, aber ich gebe lieber eine 2 aus pädagogischen Gründen, dann schränkt es sich im nächsten Schuljahr noch mehr an. Oder dann denke ich mir immer, was soll die Scheiße irgendwie? Also meine Erfahrung ist, wenn sich jemand wirklich reinhängt und du gibst ihm nur eine 2, dann demotiviert ihn das eher, weil er denkt, ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, ich kriege eh nur eine 2, dann kann ich ja nächstes, warum soll ich mir da noch Mühe geben? Während eine 1, okay, ich habe eine 1 gekriegt, das zahlt sich wirklich aus, sich den Arsch aufzureißen, psychologisch einen ganz anderen Effekt hat. So. Von daher, ja, aber ich war halt auch jemand, der gerne gute Noten gegeben hat. Und ich kann mich da erinnern, dass da schon mal nachgefragt wurde vom Kollegium oder vom Schulleiter. Krömer, was gibt's denn so gute Noten? Ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Von daher, ja, das ist auch die Aufgabe, ne? Dann mal zu gucken, auch mal bei Kollegen, warum gibt der nur Einsen oder warum gibt der nur so gute Noten? Von daher, ja. Also wie gesagt, ich habe große Zweifel an der Echtheit dieses Artikels. Klingt so ein bisschen nach Clickbait oder toller Story und so weiter. Naja, also, wir gehen mal weiter. Poggenburg, ja, das war der Herr mit der, wie hieß sie? Kamelzüchter-Rede damals der AfD. Der war sowieso auf den Sprung und sehr umstritten. Auch der ist jetzt aus der Partei ausgetreten und hat eine neue Partei gegründet. Ja, viele in Anführungsstrichen bekannte Gesichter der AfD haben die Partei jetzt verlassen und eigene Parteien gegründet. Ganz komisch. André Poggenburgs, übrigens AfD-Landeschef in Sachsen-Anhalt, ehemaliger, hat jetzt Aufbruch deutscher Patrioten gegründet. ADP, ja. Toll. Naja, also rechts von der AfD. Ja, Frauke Petri, Bernd Lucke, wobei Lucke ja vielleicht noch ein anderes Kaliber ist. André Poggenburg, wer, who's next? Ja, vielleicht der andere. Wie heißt der? Der ist auch Lucke, oder? Nee, wie heißt der andere? Naja, mal gucken, wer da noch alles ausrennt, eigene Parteien gründet, ne? Vielleicht schaffen die es ja auch, sich von innen kaputt zu machen. Mal sehen. Orbit, ja, sie haben den Hacker gefunden und keine große Überraschung für mich. Es war ein 20-Jähriger, der noch zu Hause wohnt bei Mama und Papa, der noch zur Schule geht. Das übliche Script-Kiddy, Scheiße bauen und am Ende, ja, war ja nur Spaß und ich bereue es. So oft im Internet erlebt, auch beim Swatting ist es immer dieselbe Scheiße. Irgendwelche Kids oder junge Leute bauen Scheiße und wenn sie dann erwischt werden, war doch nicht so gemeint, war doch nur Spaß. Naja. Jetzt hat auch die Bürgermeisterin von Homburg sich zu Wort gemeldet, gesagt, sie ist stolz auf den Typen, super, ja. Vorbildfunktion, klasse, ne, Trittbrettfahrer, ja, wenn die sagt, oder hat nichts zu befürchten, ne. Ich hoffe, dass da ganz viele Leute, von denen irgendwie Sachen veröffentlicht wurden, einfach im Netz, dass die da strafrechtlich gegen vorgehen. Allein schon aus, ja, wie gesagt, für Trittbrettfahrer und für Leute, die auch meinen, das ist kein Spaß, finde ich, dass solche Leute immer bestraft werden. Das hört man, der wird nach dem Jugendstrafrecht bestraft, keine Vorstrafen und Mama und Papa. Wenn man da nicht bald mal ein Exempel statuiert, irgendwie, muss man aufpassen, dass es nicht langsam aus dem Ruder gerät. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie so ein Kiddy bin, was das lustig findet und auch nichts zu tun habe den ganzen Tag und auch bei Mama und Papa wohne und sowas, so eine Scheiße auch mache und sehe, der kriegt keine richtige Strafe und wird auch noch gefeiert, finde ich fatal, das Signal, ehrlich gesagt. Nur meine Meinung. Magnitz, ja, wo wir gerade bei AfD und Opferrolle waren, ja, Bremer AfD-Chef wurde niedergeschlagen bei Gewalt, finde ich, hört das auf. Ich habe mich auch ganz klar positioniert auf meinem Blog. Gewalt ist nie eine Lösung, egal irgendwie welche politische Ansicht, geht gar nicht. AfD hat groß vermeldet, Bezug nehmend auf irgendwelche Zeugen angeblich, die ich irgendwie auf dem Video dann auch Twitter nicht gesehen habe, aber okay. Er wäre mit einem Kantholz attackiert worden, die Leute hätten dann ihn am Boden liegend getreten. Ja. Ja, AfD-Opferrolle halt, ne? Wenn schon, denn schon, muss man ein bisschen was hinzu erfinden, ne? Ist ja klar, Opferrolle muss ja auch passen. Muss man auch richtig ausschlachten, die Sache. Das Problem an der Sache ist, ist man mal wieder ertappt worden, wie meistens. Gibt halt Überwachungsvideo davon. Läuft ein Typ hinter ihm her, schubst ihn so ein bisschen, er fällt auf die Fresse. Ja, das klingt jetzt auch ein bisschen fies. Also, ne? Kann jedem passieren und so weiter. Ich will mich da jetzt gar nicht auf irgendeine Seite stellen. Aber es wurde wieder sehr viel schlimmer gemacht, als es war. Ja, die Bilder von Magnet sahen schon ziemlich schlimm aus. Wie gesagt, ganz klar von mir, Gewalt ist nie eine Lösung, geht gar nicht. Ja, Bremen ist sehr links, nicht nur an der Uni, sondern auch im Viertel. Und ja, von daher überrascht mich das nicht. Gerade die Antifa und die sagen wir mal, extremeren Linken sind in Bremen sehr stark vertreten. Und solche Übergriffe überraschen mich da nicht. Ob sie jetzt Linke waren und so weiter, weiß man nicht. Es gibt da ein angebliches Bekennerschreiben, keine Ahnung. Also bei Gewalt hört das auf, das geht überhaupt nicht. Aber was mich dann wiederum ärgert, ist, dass man, das, es hätte doch gereicht. Warum muss die AfD dann das wieder so ausschmücken und so eine auf die Kacke hauen? Verstehe ich nicht, muss nicht sein. Deshalb wird diese Partei immer so wahrgenommen, wie sie wahrgenommen wird. Deshalb hat sie immer diesen unseriösen Touch. Weil sie halt so etwas in dieser Form nötig hat. Und ja, oh, hat die AfD ja gar nicht gesagt, hat sich auf Zeugen beruht, die das gesagt haben. Auf dem Video ist nichts zu sehen. Also wo sollen da Handwerker und warum? Also ich meine, alles ein bisschen seltsam. Aber ja, typisch leider AfD. Tut mir leid, muss ich so sagen. Ist so. Ja, ansonsten gab auch wieder heftige Diskussionen. Blizzard hat mal wieder versucht, die Social Justice Warrior Klientel zu bedienen. Hat ein Comic veröffentlicht, war es ein Comic? Ich meine ein Comic, wo sie Soldier 76 in Overwatch geoutet haben. Als schwul, 2 Jahre nach dem Release, ist auch wichtig. Ich habe jetzt mir vorgenommen, mich über diese Scheiße nicht mehr aufzuregen. Irgendwie, das ist momentan Zeitgeist, das ist momentan total hip. Nicht nur im Computerspielbereich, in allen Bereichen irgendwie, ob es Film ist, ob es Serien sind, ob es Computerspiele sind. Die ganze, ja, wie nennt man das? Der ganze Kulturbereich ist Social Justice Warrior verseucht. Es gehört mittlerweile zum guten Ton irgendwie in meinem Werk. Wie gesagt, ob es ein Computerspiel und Film oder was weiß ich ist, haben wir schon 100.000 Mal drüber gesprochen. Ich werde auch müde drüber. Ich weiß, dass einige von euch anders sehen. Mir geht's auf den Sack, aber ich habe mir vorgenommen, mich nicht mehr drüber aufzuregen. Diversity ist hier das Stichwort. Ja, es müssen immer alle Religionen möglichst, alle Rassen, Religionen und so weiter vorhanden sein. Und Sexualitäten sind auch wichtig, ja. Man kann ja auch nicht mal ein Computerspiel rausbringen, wo man eine Geschichte erzählt oder was. Nein, es muss natürlich auch von jedem Charakter irgendwie die Sexualität intensiv ausgeführt werden, ist wichtig. Und da müssen natürlich auch alle Sexualitäten vorkommen, ist total wichtig. Ich werde das nicht verstehen. Ich finde das in einem Computerspiel total überflüssig. Es gibt den einen oder anderen Homosexuellen bei unserer Community, der sagt, er findet das gut. Das möchte ich auch nicht unter den Tisch kehren. Er sagt, ja, auch ich hätte in meiner Jugend gerne solche Identifikationsfiguren gehabt. Kann ich absolut nachvollziehen, sage ich ganz klar. Aber ist es dann nicht geiler, wirklich real existierende Figuren zu haben, mit denen ich mich identifizieren kann? Es gibt doch so viele große und bekannte Personen und Persönlichkeiten, die homosexuell sind. Warum ist es so wichtig, dass man in solchen Werken, in Computerspielen, wo die Sexualität eines Charakters einfach so völlig irrelevant ist? Warum? Und dann 2 Jahre nach Release irgendwie. Das ist so, ich frage mich einfach, warum? Warum ist das nötig? Aber wie gesagt, ich weiß, dass einige anders sehen. Ich finde es albern, aber ich habe mir vorgenommen, weil es auch jeden Tag irgendwas Neues ist. Nicht mal diese Sache, sondern dieses ganze Ding, ja, dieses APU irgendwie ist nach 20 Jahren plötzlich rassistisch und muss raus. Diese ganze Social Justice Warrior Welle, die aktuell gerade in den USA weht. Ich finde es furchtbar. Ich habe so oft euch erzählt, ihr könnt es, glaube ich, auch nicht mehr hören. Von daher, ich werde es auch in Zukunft gar nicht mehr thematisieren hier im Podcast, weil ihr wahrscheinlich auch denkt, Krömer, leg mal eine neue Schallplatte auf. Ja, dann Habeck verlässt Twitter und Facebook. Möchte ich gar nicht so viel zu sagen, weil das unter anderem innerhalb dieses neuen Projekts, meines neuen Videoprojekts sein wird. Ich will da mir mein Pulver nicht verschießen. Da habe ich ein bisschen intensiver drüber nachgedacht. Ihr werdet es in der Woche sehen. Ich hoffe, dass ich dazu komme, das aufzunehmen. Ich kann es immer nicht so versprechen, aber Ziel ist, diese Woche das Video zu veröffentlichen. Von daher, ja, schiebe ich das erstmal zur Seite. Auch das wurde sehr intensiv darüber diskutiert. Meine Gedanken dazu zu einem späteren Zeitpunkt. Dann, Ragnarok Online. Man hat es damals gespielt. Ich habe es damals auch gespielt. Ich glaube, es kam sogar vor WoW. Ich fand es ganz nett. Habe es auch relativ ausführlich gespielt, das weiß ich noch. Fand ich super. Davon gibt es jetzt eine Mobile-Version. Und ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt. Sie heißt Ragnarok M Eternal Love. Also für M für Mobile. Und gerade für den asiatischen Markt ist ja Mobile eine große Sache. Und da hat ein Spieler 60.000 US-Dollar für ein virtuelles Reittier ausgegeben, was besonders selten war. Ich habe mich in dem Blogantrag gefragt, gab es sowas mal in WoW? Da habe ich nachgeguckt, was so ein Spektraltiger heutzutage kostet. Irgendwann kostet der mal 2.000 Euro, mittlerweile kostet er noch 1.200 Euro. Viel zu viel Geld, würde ich mir nie kaufen. Mit dem Geld kann ich mir ein geiles Objektiv kaufen für meine Sammlung. No thanks. Ja. Ich würde es gerne mal reingucken. In Deutschland gibt es das so nicht. Scheinbar soll es auch nicht geben, wegen der DSGVO und was weiß ich was. Wollen die in Deutschland nicht releasen? Ach, keine Ahnung, da müsste ich wieder über ein VPN und so weiter gehen. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich würde gerne mal in das Spiel reingucken. Hoffe, dass es in Deutschland doch noch rauskommt. Wenn man in den App Store guckt, gibt es das nicht. Keine Ahnung. Jetzt auch noch nicht. Ich habe gelesen, Community schrieb, es wird auch bei uns nicht released werden, eben aus den genannten Gründen. Ragnarök. Oh, ich mit meinen Wurstfingern. Ragnarök mit Ö, glaube ich. Nö. Ragnarok. Also nein, gibt es nicht. Bin mal gespannt. Ich hätte sonst gerne mal reingeschaut. Egal. Dann eine Sache, die auch da wieder irgendwie neuer Trend auf Instagram. Einige, die, wir haben Community, was in England lebt und sagt, das wird in den Medien völlig überdramatisiert dargestellt. Das ist nur eine ganz, ganz kleine Sache. Das ist kein großer Trend. Geht darum, dass eine Instagrammerin sagt, irgendwie, ja, es wäre jetzt der January, also quasi der, also Hashtag January statt January, also statt Januar, der Januar haarig übersetzt. Da ist so eine Tante, die das total cool findet, ihre Behaarung stehen zu lassen und den Arm und an den Beinen. Das Beinbild sieht sehr gefaked aus, als hätte sich da irgendwie männliche Beine davor gestellt. Whatever. Ich schrieb extra dafür, es muss jeder selbst wissen, wie er rumläuft oder auch Bock auf sowas hat. Jeder soll das selbst entscheiden, das sage ich schon seit Jahren. Ich finde es total abartig. Ja, ich habe es extra so formuliert, so, und auch dafür wurde ich wieder geflamed, wie frech das denn von mir wäre, das abartig zu nennen, das muss doch jeder selbst entscheiden. Ja, genau, genau. Also immer dieses irgendwie sich die Früchte aus einer Demokratie rauszupicken oder die Rosinen, ärgert mich auch immer. Ja, klar, jeder kann selber entscheiden, wie er rumlaufen will, schrieb ich auch in dem Blog-Eintrag. Aber genauso wie jeder das selber entscheiden darf, darf ich selber entscheiden, ob ich das abartig finde oder nicht. Man kann nicht immer sagen, ja, aber die haben das Recht und wie kannst du es denn abartig nennen und so weiter. Ja, aber ich habe doch dieselben Rechte irgendwie. Also mehr als jeder darf das selber entscheiden, kann ich da noch nicht reinschreiben. Was erwartet ihr denn irgendwie? Ja, jeder darf das selbst schreiben und ich muss das auch toll finden oder was. Ich finde das nicht geil. Ich finde das abstoßend oder abturnt. Aber wenn das jemand möchte und dass eine Frau das toll findet und, keine Ahnung, das Gelaber von gesellschaftlicher Zwang mag ja sein, dass man so sozialisiert ist oder dass die Gesellschaft uns unsere Zwänge aufzwingt oder da irgendwelche, was weiß ich, festlegt, irgendwelche, ja, Richtlinien, was schön ist und was nicht, whatever. Ich find's eklig, Punkt, ja. Ich bin mir sicher, dass es eine Menge andere Leute gibt, auch in den Comments, die das nicht so schön finden. Könnt ihr euch selber aussuchen. Wenn ihr das geil findet und euer Partner da auch kein Problem mit hat, bitte. Ich find's abtörend. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, aber, wie gesagt, also, ich würde keinem es verbieten wollen, kann ich auch sowieso nicht. Demokratie, ja. Leben und leben lassen. Ja, aber genauso muss man auch mir meine Meinung zugestehen. Meine Lieben, das war der zweite Teil von Svenio Talks. Nicht 204, sondern 402. Wow. Punktlandung wieder eine halbe Stunde. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen erledigen. Muss noch Unterricht für morgen vorbereiten. Die letzten zwei Tage stehen auf dem Plan. Ab Mittwoch habe ich Elternzeit und ich würde gerne jetzt einfach mal ein paar Stunden schlafen, ihr Lieben. Aber werde ich nicht dazu kommen. Heute Abend noch Football, heute Abend noch Dschungelcamp. Heute Abend gucke ich noch You, du wirst mich lieben, die Netflix-Serie weiter, gefällt mir richtig gut, als kleinen Tipp. Und ja, ansonsten, wir sehen uns spätestens Freitag wieder zum Stream. Die Streams sind momentan ganz toll, kann ich euch nur empfehlen. Nächsten Sonntag Podcast und ich werde versuchen, ich hoffe, jetzt regelmäßig mal ein neues Videoformat rauszubringen. Mal gucken, wie das ankommt. Und ja, Horst und Pansky Teil 4 möchte mich auch demnächst ransetzen. Und ja, ich will auch mal die Augen aufhalten. Ich hätte auch mal wieder Bock, was Schöneres, was Größeres zu vloggen. Wenn ihr eine Idee habt für einen geilen Vlog, gerne immer her damit, ihr Lieben. Ja, gerne her damit. Ich denke, dass ich mich nächste Woche auch mal vielleicht ein, zwei Anrufe machen werde und mal endlich mich um den Tabletop-Vlog zu kümmern. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf. Ich bin euer Svenio. Habt einen schönen Sonntag. Habt einen schönen Wochenstart. Und ja, danke, dass ihr reingehört habt. Macht's gut. Ciao, ciao.